38. Hierzu haben wir vereinbart, ohne Aussprache abzustimmen. Die erste Abstimmung erfolgt zum Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP zur Ausschussdrucksache 2023-211. Wer dem die Zustimmung gibt, dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen, den bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei FDP, SPD, Bündnis 90, Grüne und der Gruppe Die Linke. Gegenstimmen bei CDU, CSU und AfD, damit trotzdem angenommen. Dann der Gesetzentwurf, den ich eben nannte, in geänderter Fassung. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei FDP, SPD, Bündnis 90, die Grünen. Gegenstimmen, nicht, dass hier das falsch mache, Gegenstimmen bei CDU, CSU und AfD. Enthaltung bei der Gruppe Die Linke, damit in geänderter Form angenommen. So, Fortsetzung 3a. Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache wieder 2023-212. Wer dem die Zustimmung gibt, den bitte ich. Irgendwas falsch? Richtig, gut. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei FDP, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Gruppe Die Linke. Gegenstimmen bei CDU, CSU und AfD. Damit angenommen. Vielen Dank. Dann nehmen wir unter 3b zur Kenntnis und ohne Aussprache die Unterrichtung durch die Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf der Drucksache 2010-031 und 2010-281. Möchte jemand das nicht zur Kenntnis nehmen? Dann hätten wir das zur Kenntnis genommen. Und dann darf ich, da ist bisher auch kein Widerspruch gekommen, Ihnen mitteilen und das damit dann auch weitergeben im Namen des Ausschusses. Die Besetzung der Jury zum Deutschen Kurzfilmpreis 2, da hatten wir ja die Besetzung sozusagen beschlossen. Darum kommt das auch immer wieder, wenn Veränderungen sind in den Ausschuss im April 2022. Für die SPD-Fraktion hat sich jetzt eine Änderung ergeben in der Jury Deutscher Kurzfilmpreis 2, Animationsexperimental-Dokumentarfilm Sonderpreis, tritt aus der Abgeordnete Daniel Schneider, der bisher ordentliches Mitglied war, und es tritt ein wieder Martin Rabanus, der auch schon mal, aber nicht jetzt ordentliches Mitglied war. Das ist so in Ordnung, dann sehe ich keinen Widerspruch, dann können wir das so weitergeben. Jetzt kommen wir zum großen Thema. Da darf ich herzlich begrüßen Herrn Schenk für die BKM. Schön, dass Sie da sind. Und Sie haben auch noch Verstärkung mitgebracht. Die Kolleginnen und Kolleginnen sitzen hinter Ihnen, sodass, wenn Fragen da sind, Sie das gemeinschaftlich beantworten können, je nachdem, in welchem Bereich es dann liegt. Wir hatten ursprünglich diese Sitzung zur künstlichen Intelligenz und Medien, das Fachgespräch, ja schon mal anvisiert, war auch schon völlig durchgedesignt und dann sind außerordentlich Fraktionssitzungen dazwischen gekommen, sodass wir das umsetzen, also absetzen mussten und neu aufsetzen müssten. Damit sind wir jetzt in einer Situation, dass am 13. März das EU-Parlament schon die weltweit erste KI-Verordnung, den sogenannten AI-Act, verabschiedet hat, mit, wie wir alle wissen, Chancen und Risiken, aber umso wichtiger trotzdem in der Durchführung und in der Wirkung, dass wir uns heute vermutlich nicht das letzte Mal im Rahmen einer Ausschusssitzung mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, KI ist das Thema, was die große Krake gerade überall ist, die in alle Themenbereiche, alle Fachbereiche, Politik, Gesellschaft und Leben sich ausbreitet. Aber für uns natürlich in unserem Bereich umso wichtiger, weil wir immer gut darauf Acht geben wollen und das auch ordentlich regeln, dass Urheberinnen und Urheber, Journalistinnen, Journalisten und andere, die kreativ sind, auch zu ihren Rechten kommen an dem, was sie selbst geschaffen haben. Wir haben eingeladen dazu gemeinschaftlich als Ausschuss für Verdi. Matthias von Fintel ist da als Sachverständiger, als Vorstandsmitglied im Bundesverband der Unternehmen der künstlichen Intelligenz in Deutschland, Herr Dr. Kilian. Als für die Initiative Urheberrecht Frau Hanna Möllers und Herrn Professor Strober, der ist trotz widriger Umstände glücklicherweise trotz Bahnen geschafft hat, pünktlich anzukommen. Wir freuen uns. Er ist Professor für künstliche Intelligenz an der Otto von Guericke Universität Magdeburg, was mich als Magdeburgerin besonders freut. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe jemanden vergessen. Ich habe schon mich gewundert, dass ich einen übersprungen habe. Genau, Herr Dr. Mama als Rechtsanwalt mit einschlägigem Tätigkeitsschwerpunkt in diesen Bereichen. Das sind unsere 5 Sachverständigen für heute. Das Format ist beschlossen so, dass die Gäste jeweils 5 Minuten Einführung machen können. Dann folgen 2 Fraktionsrunden und wir wollen spätestens 16.30 Uhr enden. Das ist jedenfalls der Zeitpunkt, den wir als Ausschuss haben. Ich werde aufrufen, die Fraktionen und Gruppen in der Reihenfolge SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen, AfD, FDP und die Gruppe Die Linke, jeweils 3 Minuten pro Fraktion und 1,5 Minuten für die Gruppe. Dann eröffne ich jetzt das Fachgespräch mit den Einführungen und es beginnt Herr von Fintel für Verdi. Sie sehen hier oben, Sie waren glaube ich schon mal hier, wir sehen oben, dass die Uhr mitläuft. Für die, die noch nicht da waren, die sehen Ihre 5 Minuten laufen.
Vielen Dank, Frau Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, für die Einladung, hier zum Thema KI zu sprechen. Die Verschiebung ist gar nicht schlimm. KI geht nicht mehr weg aus den Medien, wird uns erhalten bleiben. Von daher ist es überhaupt nicht schlimm, dass wir uns auch später darüber unterhalten. Die Entwicklungen haben Fortschritt genommen und so können wir da vielleicht auch einen etwas anderen Blick heute schon nennen, als wir ihn im November, war es glaube ich, geplant, damals gehabt hätten. Aus unserer Sicht, wir vertreten Medienschaffende aus unterschiedlichen Bereichen, sowohl im Bereich Journalismus, im Rundfunk, Online-Medienbereich, Filmproduktion, Kino, also in unterschiedlichsten Mediengattungen, braucht es einen ernsthaften und selbstbewussten Umgang auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, ernsthaft, das Thema KI ist keines, was nur technisch oder nur urheberrechtlich oder nur aus einer Einzelanwendung heraus betrachtet werden kann, sondern umfassend auch die Arbeitsbedingungen und die Mediennutzung berührt, sodass es einen umfassenden, ernsthaften Umgang damit braucht. Erstmal die Ebene der Medienschaffenden. Aus unserer Sicht braucht es dort mehr Autonomie für Medienschaffende, tagtäglich. Das heißt, es braucht Mitbestimmung bei der Einführung. Das können sowohl Mitbestimmungsorgane in Betrieben und Unternehmen sein, betrifft aber eben auch die Einzelanwenderinnen und Anwender von KI-Anwendungen. Das heißt, die Einbeziehung derjenigen, die KI-Anwendungen nutzen, muss informiert und eben auch mit einem Anspruch darauf, Autonomie bei der täglichen Verwendung zu wahren, gewährleistet sein. Dabei ist zu beachten, dass häufig nicht verstanden wird, wie KI-Systeme unter der reinen Oberfläche funktionieren. Das heißt, die Anwendung sieht häufig so aus, dass es einen Button gibt und eine Ausgabe. Was genau dahinter passiert, mit welchen Werkzeugen gearbeitet wird, auf welcher Basis gearbeitet wird, ist häufig unbekannt. Und wenn man das vergleicht mit einem Handwerksberuf, wäre das so, als ob man mit einem als Meister, Meisterin in einem Handwerksberuf in einem riskanten Umfeld arbeitet, ohne genau zu wissen, mit welchem Instrument man arbeitet. Das heißt, eine genauere Kenntnis sowohl bei denjenigen, die die Systeme einführen, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin, und bei denjenigen, die sie dann verwenden, um zu wissen, was genau wird eigentlich durch meine Eingaben, sogenannte Prompts oder ähnliche Anwendereingaben, tatsächlich ausgelöst und mit welcher Wirkung arbeitet die KI für mich, ist von entscheidender Bedeutung, um diese Autonomie tatsächlich wahrnehmen zu können. Auf der Ebene der MediennutzerInnen muss transparent darüber aufgeklärt werden, welche und in welchem Ausmaß künstliche Intelligenz im Journalismus und in Medien überhaupt verwandt wird. Das heißt, bei der Nutzung von Medienprodukten sollte für die Nutzer erkennbar werden, in welchem Zusammenhang, an welcher Stelle, auch mit welcher Tiefe und unter welcher Zugrundelegung vielleicht von menschlichen Vorprodukten die KI denn tatsächlich angewandt wird. Ich sage dazu ganz gerne, es nützt überhaupt nichts, sich als Verlage, Sender oder auch Produzenten von Filmen und anderen Medieninhalten da durchmogeln zu wollen. Am Ende den Nutzerinnen und Nutzern weitgehend KI-generierte Inhalte verkaufen zu wollen, wird sicherlich kein nachhaltiges Geschäftsmodell in den allernächsten Jahren schon sein, sondern es waren da schon die 5 Minuten, ja, sondern es braucht da einen offenen Umgang mit den Mediennutzerinnen. Noch ein Thema: Kennzeichnungspflichten in Social Media Kanälen sind aus meiner Sicht wichtig, damit es eine Unterscheidbarkeit zwischen echten produzierten Medieninhalten und reinen KI-generierten Bot-Inhalten vielleicht gibt. Und der Regelungsrahmen, insbesondere zum gewerblichen Data Mining, aber ich nehme an, meine Kollegin Hanna Möllers wird darauf noch eingehen, aber zur Beteiligung von UrheberInnen und KünstlerInnen an Verwertungserlösen aus KI-generierten Produkten auf Grundlage von urheberrechtlich geschützten Werken muss gestärkt werden. Und wie eben schon angesprochen, die Kennzeichnung bei der Medienverbreitung ist maßgeblich, um auch solche Verwertungserlöse dann tatsächlich auslösen zu können. Dann habe ich meine Zeit schon überschritten. Danke.
Ja, aber es kommen ja noch 2 Antwortrunden. Vielen Dank. Das war irgendeine zentrale Ansage. Ich weiß nicht, was fürs Plenum im Allgemeinen. Aber sollte es zum Hammelsprung oder irgendwas kommen, werden wir das mitkriegen irgendwie. Unsere Büros haben, glaube ich, die Fernseher an. Und gut, vielen Dank. Herr Dr. Kilian, bitte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe ja vorab eine schriftliche Stellungnahme eingereicht, die Ihnen wahrscheinlich vorliegt. Und daraus eigentlich so ein bisschen für das Thema Medien und KI unsere 3 großen Themen versucht abzuleiten. Freue mich natürlich auch auf eine Diskussion danach, je nachdem, wo der Schwerpunkt und Ihr Interesse auch liegt. Das eine Thema ist, klingt so platt, aber ist ganz klar Chance für Kultur und Medien und das auch bewusst vorangestellt. Bei aller berechtigten Aufmerksamkeit für die Herausforderungen und natürlich auch die Risiken, über die wir ja insbesondere im Rahmen der KI-Verordnung auch immer wieder sprechen, ist es aber wichtig, gesamtgesellschaftlich und auch konkret für die Kultur- und Medienwelt, dass man die erheblichen Chancen nicht außer Acht lässt. Ich glaube, auch in dieser Hinsicht ist tatsächlich KI gekommen, um zu bleiben. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel und eine schöne Studie, sozusagen, die erst kürzlich oder letztes Jahr veröffentlicht wurde, tatsächlich ist eine Studie der Verwertungsgesellschaften GEMA und auch der französischen Verwertungsgesellschaft, die mal bei ihren Mitgliedern nachgefragt haben, wie viel nutzt ihr das denn eigentlich? Und das war doch erstaunlich zu sehen, weil bei den unter 35-jährigen Kreativschaffenden aus Deutschland und aus Frankreich hat sich gezeigt, dass bereits über die Hälfte der Kreativschaffenden KI-Systeme einsetzen bei ihrem kreativen Schaffensprozess. Das finde sogar ich erstaunlich, obwohl ich ja vom KI-Bundesverband komme, aber sogar ich habe gedacht, Mensch, super, das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Wert und natürlich genau richtig. Wenn wir über Chancen sprechen von KI in der Medienwelt für die Kulturschaffenden, müssen wir sicherlich auch über digitale Barrierefreiheit sprechen. Das heißt, wie können wir den Zugang zu Kunst, Kultur und Medien inklusiver gestalten? Insbesondere KI-gestützte und generierte, als Beispiel jetzt Audiodeskriptionen, Bildbeschreibung, Untertitel, Gebärdensprachdolmetschen und so weiter und so fort, können da sicherlich helfen. Mit Hilfe von KI können Kultur- und Medienangebote aber auch klar besser an gesellschaftliche Bedürfnisse angepasst werden, eben um gesellschaftliche Vielfalt zu fördern. Das ist ja insbesondere, wenn man jetzt zum Beispiel an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten denkt, durchaus hilfreich und wichtig. Und auch dort gibt es große Chancen. Denn unterschiedliche Zielgruppen können auch dadurch besser bedient werden, dass Inhalte mit Hilfe von KI-Anwendungen ohne großen Aufwand in andere zielgruppengerechte Formate transportiert werden können, zum Beispiel eben durch die Erstellung von entsprechenden Videos, auch aus längeren Texten. Ein ganz wichtiger Punkt innerhalb sozusagen der Chancen ist für mich die Qualitätssicherung beim Einsatz von KI-Systemen in den Medien. Und KI-Systeme im Journalismus insbesondere können ja auch eingesetzt werden, um die Authentizität von Medieninhalten zu überprüfen, zum Beispiel durch Deepfake-Detection-Anwendungen und so weiter und so fort. Jetzt wird es garantiert auch in der Antwort oder in der Diskussion vielleicht dann zur Sprache kommen, dass auch da wir noch nicht allzu weit sind tatsächlich. Also ich kann jetzt auch nicht 7 Unternehmen nennen hier, die perfekte Ergebnisse liefern in der Qualitätssicherung. Das ist aber nur für mich der Grund hier zum Aufruf tatsächlich, dass wir uns um die KI-Absicherung auch mehr kümmern müssen. Also nicht nur an die KI-Anwendung denken, sondern um die KI-Absicherung und die Qualitätssicherung der Produkte, die wir in Europa hier auf dem Markt haben, mitdenken müssen, ganz klar. Mein zweiter Punkt ist, auch so beschrieben in der Stellungnahme, ist Arbeitsplatzsicherheit und KI. die Sorge von Medienschaffenden um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze, auch angesichts des Automatisierungspotenzials, was ja völlig klar ist, ist unbedingt nachvollziehbar. Völlig, völlig klar. Allerdings, da bin ich wirklich der Meinung, müssen wir berücksichtigen, dass die größte Auswirkung von KI in diesem Bereich, glaube ich, nicht der mögliche Verlust von Arbeitsplätzen sein wird, sondern die größte Auswirkung liegt vielmehr in einer Verschiebung der Kompetenzen, also des Skillsets, was eben Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen tatsächlich mitbringen müssen. Und es gibt ganz vielfältige, ich will jetzt gerne in der Zeit bleiben, aber ganz vielfältige Möglichkeiten und neue Betätigungsfelder tatsächlich auch durch den Einsatz von KI-Systemen. Und ein ganz wichtiges Einsatzfeld da ist das eben schon beschriebene, nämlich Qualitätssicherung tatsächlich. Es gibt aktuell zu wenig Leute, die sich um den Bereich Qualitätssicherung auch bei Medieninhalten kümmern. Und das ist sicherlich ein weiteres Gebiet, was wichtig ist, mitzudenken, auch wenn wir über das Thema Arbeitsplatzsicherheit sprechen. Also eine Verschiebung der Kompetenzen und jetzt die Frage, wie reagieren wir darauf und wie sorgen wir dafür, dass diese Kompetenzen mitgedacht werden und dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch entsprechend ausgebildet werden tatsächlich. Da müssen wir alle dran arbeiten. Der dritte Punkt ist das sehr, sehr große Thema Datenzugang und Urheberrecht. Da können wir 3 Tage oder 10 Tage lang drüber sprechen, ausschließlich. Ich will hier nur mal 1, 2 Punkte oder sagen wir den wichtigsten Punkt für mich nennen. Also, dass Archive von Medienunternehmen hervorragend als Datenbasis für das Training entsprechender KI-Modelle geeignet sind, ist ja völlig klar. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist denn mit dem Input und wie sichern wir natürlich die Autoren und Autorinnen zum Beispiel ja, mit ihren Rechten daran, dann ist ganz zentral, die Forderung höre ich nämlich immer wieder, dass wir aus meiner Sicht keine neuen Gesetze, formellen Gesetze dafür brauchen. Wir sollten da vor allem zuerst an den 44b Urhebergesetz denken. Als Beispiel. Warum? Weil da auch schon Opt-out-Lösungen geschaffen wurden entsprechende. Und das Problem an der Sache, bevor es jetzt jemand sagt oder gleich in der Diskussionsrunde ist, ja, der ist nicht umsetzbar oder der ist nicht anständig umgesetzt worden in der Form, als dass das formelle Gesetz noch technische Implementierung braucht. Da müssen wir technische Standards setzen und müssen da weiter daran arbeiten. Das ist meine zentrale Forderung für den dritten Punkt und ich freue mich jetzt auf eine Diskussion.
Noch nicht gleich, weil bevor die Diskussion kommt, haben wir noch 3 Sachverständige und dann die Fraktionen. Deshalb hat als nächstes Herr Dr. Mama, und jetzt vergesse ich Sie nicht wieder, das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank auch von mir für die Einladung und die Möglichkeit, hier zu sprechen. KI ist eine transformative Technologie, die verändert, wie kreative Inhalte geschaffen werden. Und dabei ist aus meiner Sicht der für den Bereich der Kultur und Medien wesentliche Effekt, dass generative KI-Systeme wie ChatGPT die Kosten für das Erzeugen von Inhalten senken. Wo früher ein Mensch einen Text geschrieben hat, kann jetzt die KI in wenigen Sekunden einen vergleichbaren Text generieren. Und das wird in absehbarer Zeit auch für Fotos, für Videos und für Audio gelten. Die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, und da will ich mich ausdrücklich an Gillian anschließen, sind in erster Linie eine große Chance, die gesellschaftlich und wirtschaftlich ein enormes Potenzial hat, und das gerade auch für Kreative und Medien. Gleichzeitig entstehen aber sicherlich neuartige Risiken und die Herausforderungen, wie man Betroffene angemessen beteiligt, damit sie nicht auf der Strecke bleiben. 2 der aktuellen Fragen um KI und Medien würde ich jetzt gerne kurz anschauen, nämlich erstens die Frage, ob eigentlich eine KI mit geschützten Inhalten von Kreativen und Medien trainiert werden darf und zweitens die Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte. In der Tat gibt es ja seit 2019 in der EU eine gesetzliche Grundlage, die es Unternehmen erlaubt, KI-Systeme mit geschützten Werken zu trainieren, soweit der jeweilige Rechtsinhaber dem nicht ausdrücklich widersprochen hat. Das ist das eben angesprochene Opt-out-Prinzip, das gewissermaßen das eigentlich bekannte System des Urheberrechts umdreht. Der Verwerter muss nämlich nicht nach der Erlaubnis fragen, wenn er ein Werk nutzen will, sondern der Urheber muss selber aktiv werden, um die Nutzung seines Werkes zu verhindern. Diese Grundentscheidung halte ich für richtig, weil sie technische Innovationen in der EU fördert. Bei der Menge an Trainingsdaten, die man für maschinelles Lernen heutzutage braucht, wäre eine Prüfung und Lizenzierung von einzelnen Inhalten faktisch unmöglich, weil der Aufwand dafür schlicht zu groß ist. In der konkreten Ausgestaltung hat dieses Opt-out-Prinzip aber in der Tat die entscheidende Schwäche, dass es zwar eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, diesen Opt-out zu erklären, aber ein einheitlich akzeptierter Standard bis heute fehlt. Das ist sowohl für Kreative als auch für KI-Startups schlecht, weil schlicht Rechtsunsicherheit besteht. Insofern wäre es in der Tat wünschenswert, wenn da Rechtsinhaber und KI-Anbieter einen einheitlichen Weg entwickeln. Voraussetzung für die Durchsetzung dieses Opt-outs ist Transparenz darüber, mit welchen Daten ein KI-System trainiert wurde. Hier schafft der AI Act eine Rechtsgrundlage, die Anbieter von generativen KI-Systemen verpflichtet, in der technischen Dokumentation zum KI-System, der sogenannten Model Card, offenzulegen, mit welchen Daten die KI trainiert wurde. Wenn man dann über eine wirtschaftliche Beteiligung der Urheber von KI-Trainingsmaterial nachdenken will, ist das auch aus meiner Sicht bereits im geltenden Recht abbildbar. notwendig wäre dafür aber ein standardisierter Tarif, der eine Vergütung ermöglicht, ohne hohe Verhandlungskosten auszulösen. Zu der Diskussion über die Kennzeichnungspflicht würde ich gerne anregen, zwischen zwei Funktionen eines KI-Labels zu unterscheiden. Ein KI-Label kann auf der einen Seite eine Beweisfunktion haben, ob ein Inhalt authentisch oder KI-generiert ist. Und eine solche Funktion lässt sich zum Beispiel über unsichtbare technische Marker oder Wasserzeichen erreichen. Hersteller von generativer KI werden nach dem AI Act verpflichtet, ihre Systeme so zu gestalten, dass alle generierten Inhalte einen solchen Marker tragen, der den Beweis möglich macht, dass es sich um einen KI-generierten Inhalt handelt. Nach dem heutigen Stand der Technik sind solche Marker sicherlich nicht fälschungssicher und bieten auch keinen effektiven Schutz gegen böswillige Akteure. Sie haben aber dennoch einen Sinn, weil sie nämlich ermöglichen, Inhalte in sozialen Medien automatisiert als KI-generiert zu markieren. Auf der anderen Seite ist nämlich ein solches sichtbares KI-Label denkbar, was insbesondere die Funktion hat, für Zuschauer und für Leser Transparenz zu schaffen, dass sie gerade einem KI-generierten Inhalt gegenüberstehen. Ein solches sichtbares KI-Label sollte nach meiner Einschätzung aber nur sehr zielgerichtet eingesetzt werden. Wir werden in Zukunft alle ganz alltäglich mit KI-generierten Inhalten konfrontiert sein. Und wenn jeder dieser Inhalte gekennzeichnet ist, verliert ein KI-Label seinen Wert. Eine sichtbare Kennzeichnung macht daher aus meiner Sicht nur Sinn, wo Menschen besonders auf die Authentizität der präsentierten Inhalte vertrauen. Das kann bei Presseinhalten der Fall sein, das kann aber auch dann der Fall sein, wenn Nutzer erwarten, dass sie mit einem Menschen interagieren. In diese Richtung geht die unter dem AI Act vorgesehene Kennzeichnungspflicht für Nutzer von KI-Systemen. Insofern glaube ich, dass mit dem AI Act eine gute Grundlage gelegt ist, um die neuen Risiken und Herausforderungen durch KI anzugehen. Mittelfristig wird dabei vor allen Dingen der Standardisierungsprozess relevant sein, der den Rahmen des AI Acts mit Leben füllt. Dabei geht es darum, wie wir unsere gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen in technische Standards umsetzen können. Wenn wir es hier schaffen, ein stringentes System zu bauen, das eine Balance findet zwischen unternehmerischer Freiheit und den Rechten und Interessen Dritter, dann bin ich davon überzeugt, dass man damit die weltweite KI-Entwicklung positiv und nachhaltig beeinflussen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Möllers, bitte.
Ja. Sehr geehrte Frau Budde, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier zu diesem wichtigen Thema Stellung nehmen zu dürfen. Klar ist, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, dass KI unser Leben nachhaltig verändern wird. Das gilt natürlich auch für den Journalismus, um das noch mal kurz vorwegzuschicken. Ich bin sozusagen für die Initiative Urheberrecht, aber eben auch für den Deutschen Journalistenverband hier und ja, und habe sozusagen besondere Einsichten und werde auch ein bisschen da meinen Schwerpunkt drauf legen, weil das Feld ist, was ich natürlich am besten kenne. Ob die Änderungen für den Journalisten jetzt positiv oder negativer Art sein werden, hängt ganz und oder nicht zuletzt davon ab, welche Leitplanken der Gesetzgeber einzieht. Denn eines ist unbestritten: Die auf künstliche Intelligenz oder die auf künstlicher Intelligenz beruhenden Anwendungen sind nichts anderes als Werkzeuge, vergleichbar mit einem Messer. In der Küche ungemein nützlich, in der Hand eines Mörders gefährlich. Und diese Gefahren gilt es abzuwenden. Doch zunächst einmal, da gebe ich Ihnen natürlich recht, gilt es, die Potenziale zu unterstreichen, die KI für den Journalismus bringt. KI-Tools können Interviews transkribieren, Artikel übersetzen, passende Überschriften finden, den Stil verbessern, Infoboxen erstellen und das alles in Sekundenschnelle. KI revolutioniert die Archiv- und Datensuche. Ganz wichtig, der Skandal um die Panama Papers etwa wäre ohne KI wahrscheinlich nie aufgeflogen, denn keine Redaktion der Welt hätte es geschafft, 11,6 Millionen Dokumente zu analysieren und in dieser kurzen Zeit. Wenn der Gesetzgeber die Weichen richtig stellt, kann KI den Journalismus voranbringen. Denn KI bietet Journalisten neue Tools und auch, das muss man ganz klar sagen, mehr Zeit, sich auf die Kernaufgaben zu konzentrieren, also Recherche und das Führen von Interviews. KI hat aber auch das Potenzial, dem Journalismus und, das möchte ich betonen, der Demokratie erheblichen Schaden zuzufügen. Erstens. Die größte Gefahr, und da möchte ich Ihnen leider widersprechen, besteht darin, dass die Zahl der Journalistinnen weiter sinkt. Mithilfe von KI lassen sich im Handumdrehen scheinbar journalistische Inhalte erstellen. Medienunternehmen können KI nicht nur einsetzen, um ihre Qualität zu steigern, sondern auch, um Kosten zu reduzieren. Das gefährdet nicht nur aber tausende Arbeitsplätze, sondern auch die Demokratie. Denn KI kann vieles, aber nicht die sogenannte Watchdog-Funktion des Journalismus übernehmen. Sie kann nicht gesellschaftliche Probleme analysieren. Sie kann nicht vor Ort sein, mit den Menschen sprechen und deren Nöte und Bedürfnisse und Sorgen transportieren. Sie kann nicht recherchieren und Skandale aufdecken. Findet klassischer Journalismus nicht mehr in ausreichendem Maße statt, können Wählerinnen auch keine fundierte Wahlentscheidung mehr treffen. Denn dafür müssen ihnen die wirklichen Probleme ihres Landes und die dazu passenden Lösungsansätze bekannt sein. Es gilt also zu verhindern, dass wir in einer Fülle von pseudojournalistischen Inhalten ersticken, ohne zu merken, dass es immer weniger eigenrecherchierte Inhalte gibt. Dafür ist es aber zwingend erforderlich, dass journalistische Arbeit entlohnt wird. Die Monetarisierung journalistischer Arbeit wird durch KI aber ungemein erschwert. Es ist ein leichtes, die klassische Google-Suche mit den Sprachmodellen zu kombinieren. Der User wird dann nicht mehr auf die Seite des Verlegers weitergeleitet, sondern bekommt auf seine Frage eine KI-generierte Zusammenfassung der Inhalte. Vielleicht noch einen Link zum Klicken, den aber die meisten natürlich nicht anklicken werden. Die sogenannte Text- und Data-Mining-Schranke ermöglicht es den Big-Tech-Unternehmen, ihre Sprachmodelle ohne Zustimmung der Urheber und ohne jegliche Vergütung zu trainieren. Die einen produzieren die Inhalte, die anderen vermarkten sie. Die Rechnung geht nicht auf. Text- und Data-Mining muss deshalb wie jede andere Nutzung wieder vergütungspflichtig werden. Zweitens. Es ist zu erwarten, dass die Zahl der Fake News und Deepfakes rapide ansteigen wird. Eine große Anzahl gefälschter Bilder, Stimmen und Videos kann dazu führen, dass die Menschen das Vertrauen in den Journalismus verlieren, und weil eben alles gefälscht sein könnte. Und auch hier wieder der Grundsatz, dass man nicht die richtigen Wahlentscheidungen treffen kann, wenn man nicht von den richtigen Tatsachen ausgeht. Um das zu gewährleisten, sind Transparenzpflichten erforderlich. Es muss für die Nutzerin klar erkennbar sein, wenn ein Inhalt mit KI erstellt wurde. Im AI Act gibt es Transparenzpflichten. Aus unserer Sicht reichen die aber noch nicht aus. Mithilfe von gesammelten persönlichen Daten und KI ist es möglich, Nachrichten zu personalisieren. Angepasst an die individuellen Interessen und Vorkenntnisse, wahlweise als Text, Video oder Audio, in Englisch, Chinesisch, Deutsch, Bayerisch, was auch immer. Das kann sehr nützlich sein, wenn dadurch ein größeres Publikum zum Konsum journalistischer Inhalte angeregt wird. Allerdings steigt damit auch die Gefahr der Blasenbildung und der gezielten Manipulation, etwa um Wahlen zu beeinflussen. Der Cambridge Analytica-Skandal hat gezeigt, dass eine solche Manipulation keine Utopie, sondern traurige Wirklichkeit ist. Im journalistischen Bereich sollten deshalb nur zertifizierte KI-Systeme zum Einsatz kommen, die Standards hinsichtlich Qualität, Ausgewogenheit, Diskriminierungsfreiheit, Daten- und Quellenschutz erfüllen. Auch dafür fehlen bisher verbindliche Regelungen. Sinnvoll wäre auch eine EU-basierte Infrastruktur, um eigene kontrollierbare KI-Anwendungen zu ermöglichen. Ich komme wieder zurück zum Werkzeugbegriff. Der Gesetzgeber hat den Gebrauch von Messern nicht verboten, aber er hat den Einsatz von Messern als Mordwaffe sanktioniert. Um Missbrauch zu verhindern, braucht es Sanktionen im Hinblick auf gefährliche KI-Anwendungen. Der AI-Act ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nur ein Schritt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Möllers. Herr Professor Stober, bitte.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einleitung, dass ich hier eine Stellungnahme geben darf zu so einem wichtigen Thema. Ja, KI ist ein mächtiges Werkzeug, haben wir schon gehört, das es ermöglicht, viele Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten. Ganz grob kann man sagen, das ist so eine Pi mal Daumen-Regel. Jede Tätigkeit, die bei der Entscheidung innerhalb einer Sekunde gefällt werden können, die kann heute schon durch KI automatisiert werden. Das sind dann aber häufig auch Tätigkeiten, bei denen sich Menschen tatsächlich wie Maschinen verhalten, also sowas wie Fließbandarbeit, Arbeit am Fließband oder zumindest im übertragenen Sinne Fließbandarbeit. Durch die Entwicklung der letzten 5 Jahre im Bereich der generativen KI dringt jetzt aber auch die Automatisierung in den Kreativbereich vor. Und da haben wir ja auch teilweise Fließbandarbeit bei der Produktion von Stockfotos zum Beispiel. Und nun können selbst Laien Texte, Bilder und andere Medien mit hohem Production Value quasi am Fließband produzieren. Und aus rein marktwirtschaftlicher Perspektive betrachtet, werden damit Kultur- und medienschaffende Tätigkeiten massiv entwertet. Außerdem können täuschend echte Deepfakes oder manipulierte Inhalte erstellt werden. Und die Frage ist dann, welchen Inhalten kann ich denn da eigentlich noch vertrauen als Konsument? Das sind also nur 2 Beispielprobleme, mit denen wir uns jetzt als Gesellschaft beschäftigen müssen, weil sie durch die KI-Entwicklung verstärkt und damit für uns präsenter werden. Aber eigentlich hätten wir uns damit schon viel eher befassen müssen. Die Probleme gibt es schon länger, nicht erst seit wir KI haben. Das wurde aber leider verschlafen. Viele Entwicklungen sind tatsächlich schon sehr weit vorangeschritten. Im Bereich der KI-Dienstleistung konnte eine Handvoll großer Konzerne aus den USA vor allem den Markt im Wesentlichen unter sich aufteilen und hat eine kaum noch angreifbare Vormachtstellung eingenommen. Ernstzunehmende Wettbewerber aus Deutschland oder Europa haben es schwer, nicht zuletzt auch wegen halbherziger Förderung und schlechten Infrastrukturbedingungen. Stichworte sind dann Netzausbau, Rechenkapazitäten, Energiepreise. Ja, das macht es wirklich schwer, hier lokal auch mit diesen Konkurrenten ja, gleichzuziehen. Ja, das sieht leider sehr ähnlich aus, aus meiner Perspektive, wie die verschlafene Entwicklung bei den Suchmaschinen vor 20 Jahren oder bei den sozialen Netzwerken vor 10 Jahren ungefähr. Und so geraten wir hier in Deutschland und Europa in eine gefährliche Abhängigkeit von KI-Technologien und Dienstleistungen, die anderswo entwickelt und angeboten werden. Und damit droht nicht zuletzt auch im Bereich Kultur und Medien ein massiver Abfluss von Wertschöpfung ins außereuropäische Ausland, vor allem in die USA. Was kann man da jetzt machen? Zunächst wäre es wünschenswert, wenn die Politik entschlossen handeln und neben einer besseren Förderung und Infrastruktur durch entsprechende Maßnahmen vor allem auch einen fairen Wettbewerb ermöglichen würde. Das ist momentan nicht so. Ja, da wären zum Beispiel Kartellrecht und Steuerrecht wichtige Hebel, die man mal in Bewegung setzen könnte. Weiterhin muss kritisch hinterfragt werden, ob die gängige Praxis, dass man zum Training von generativen KI-Modellen einfach massenweise Texte, Bilder und andere Medien aus dem Internet sammelt, ob die rechtlich überhaupt gedeckt ist. Ich sehe das nicht so. Zumindest fällt diese Praxis aus meiner Sicht nicht mehr in den Bereich des Text- und Data Mining. Darauf wird sich ja immer gern berufen. Das TDM, das Text- und Data Mining, hat per Definition aber immer einen unmittelbaren Erkenntnisgewinn zum Ziel. Und das ist hier nicht gegeben, ja, weil die generativen KI-Modelle Blackboxen sind und überhaupt keine Erkenntnisse über die Daten liefern. Die produzieren einfach nur mehr Daten. Daraus erlange ich keine Erkenntnisse. Davon abgesehen ist das Generieren von Inhalten ein völlig neuer Verwendungszweck, der vom Gesetzgeber damals anscheinend nicht in Betracht gezogen wurde und nun dringend separat geregelt werden muss. Das wünsche ich mir auch in meiner Rolle als Wissenschaftler, denn auch wir brauchen klare und verlässliche Regeln, damit wir hier nicht in einer Grauzone arbeiten, wenn wir zu generativer KI forschen. Für das Problem der Deepfakes und manipulierten Inhalte habe ich in meiner Stellungnahme einen Lösungsansatz beschrieben, der basiert auf digitalen Signaturen insbesondere. Ich sehe darin eine große Chance, dass wir damit die Authentizität von Quellen sicherstellen können und dass Manipulationen eines Inhalts erkannt werden können. Das Interessante ist halt hier, die erforderlichen Technologien, die wir dafür brauchen, die existieren bereits seit vielen Jahren. Die sind erprobt und die müssen einfach nur konsequent eingesetzt werden. Und das wird aber nur funktionieren, wenn wir es gleichzeitig schaffen, Kompetenzen im Umgang mit solchen Technologien zusammen mit einer generellen Medienkompetenz von klein auf zu vermitteln. Ja, das geht jetzt wirklich darüber hinaus, was eigentlich mit KI zu tun hat, aber das sind ganz wichtige Sachen, die wir in Bewegung setzen müssen, die wir eigentlich vor 20 Jahren hätten in Bewegung setzen müssen. Denn nur so werden wir unsere Gesellschaft resilient gegen die kommende Flut von manipulierten und generierten Fake-Inhalten machen können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann sind jetzt die Fraktionen dran. Zuerst die SPD. Wer für die SPD? Ah, Entschuldigung, Herr Rabanus, bitte. Hab dich nicht gesehen.
Alles gut. Man übersieht mich schnell. Das
nie wieder.
Kann schon mal passieren. Ja, liebe Frau, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Tat ein spannendes Thema. Und ich finde es auch tatsächlich spannend, sozusagen jetzt hier wieder mit dabei sein zu dürfen und wieder anzuknüpfen an Diskussionen, die ich ja in der vergangenen Wahlperiode und in der davorgehenden auch mitführen durfte. Und vieles von dem, was Sie auch gesagt haben, auch zum Schluss, was man so dachte bei der Diskussion im politischen Raum um die DSM-Richtlinie und um die Kodifizierung im nationalen Recht, ist ja zutreffend. Natürlich kann man sagen, man hat das ein wenig verschlafen, aber wir hatten nicht in erster Linie auf dem Schirm, als wir über die Regelungen des Text- und Data-Minings geredet haben, dass wir in eine Situation kommen, wo in ganz, ganz großem Umfang Systeme generativer Intelligenz, künstlicher Intelligenz damit gefüttert werden. Also das ist schlicht und ergreifend nicht von der Hand zu weisen. Deswegen ist alles richtig, was gesagt worden ist, mit Hinblick auf die Grundbotschaft, da muss nachgeschärft werden. So, jetzt ist die spannende Frage, an welchen Stellen können wir das denn tatsächlich sinnvollerweise tun? Und da hoffe ich, dass Sie uns noch ein paar Hinweise geben können. Sie, angesprochen wurde der AI-Act auf europäischer Ebene. Die deutsche Bundesregierung hat sich damit schwer getan, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich würde gerne Ihre Perspektive, und weil ich es auch adressieren muss, adressiere ich es an Frau Möllers, gerne mal haben auf die Frage, was meinen Sie, warum sich die deutsche Bundesregierung mit dem AI-Act so schwer getan hat? Was waren sozusagen die Hauptgründe? Und dann ist die nächste Frage, die mich umtreibt, Text- und Data-Mining. Also natürlich wollen Urheber und Rechteinhaber, dass diese Werke, die sie schaffen, auch antizipiert werden, wahrgenommen werden, gesehen werden, genutzt werden. Ist ja klar. Es geht ja in Anführungsstrichen nur um die Frage der angemessenen Vergütung der ganzen Geschichte. Was meinen Sie denn, Frau Möllers, was gibt es denn für Spielräume, um die bestehenden Regelungen nachzuschärfen? Herr Mama hat gerade gesagt, im Grunde genommen müsste sich die Branche einigen. Also die KI-Anbieter müssten Standards festlegen zusammen mit den Rechteinhabern. Und dann müsste man auch irgendwie Lizenzvereinbarungen treffen, die irgendwie gängig sind. Wie realistisch ist das denn, dass das die Branche macht, beispielsweise über das Vehicle Opt-out, das dann sozusagen den Weg zu Lizenzvereinbarungen frei macht? Oder inwieweit ist es tatsächlich notwendig, gesetzgeberisch nachzuschärfen? Und inwieweit geht das eigentlich im europäischen Rechtsrahmen? Vielen Dank.
Sie wissen, merken und nicht gleich antworten, weil erst die Fraktionen mit der Stellungnahme und Fragerunde dran sind. Für die CDU-CSU, Herr Mürseburg, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für die schriftlichen Statements und auch jetzt nochmal für die Eingangsstatements, dass wir hier mit Ihnen in die Diskussion kommen können. Ich würde gerne damit einsteigen, grundsätzlich, dass aus meiner Sicht KI bei allen berechtigten Sorgen vor Risiken und Herausforderungen vor allem auch erhebliche Chancen mit sich bringt. Auch für die Kunst- und Kulturbranche und auch für die Medienwelt. Wir dürfen uns also nicht ausschließlich von unseren Ängsten und Sorgen treiben lassen und am Ende KI überregulieren, weil wir eben damit auch viele neue Möglichkeiten verspielen würden, die wir in Deutschland bzw. auch in Europa für unsere Wettbewerbsfähigkeit brauchen. Klar ist trotzdem, wir brauchen Regeln im Umgang mit KI, vor allem dort, wo verschiedene Rechtsgüter aufeinandertreffen und gegeneinander abgewogen werden müssen. Damit komme ich auch zum ersten Punkt, der mich ganz besonders interessiert, und das ist natürlich ebenfalls das Urheberrecht. Deswegen zunächst mal zur Frage Urheberrecht von KI generierten Inhalten. Bisher gibt es ja keine Regelung, wie mit den von KI generierten Inhalten umgegangen werden soll. Und Stand jetzt sind die Werke einer künstlichen Intelligenz ja nicht urheberrechtlich geschützt. Herr Dr. Mama, Sie haben geschrieben, dass das auch nicht notwendig ist aus Ihrer Sicht. Wie sehen Sie es denn, wenn Werke teilweise von einer KI gestaltet wurden? Wie sieht da die jetzige Situation aus? Und wie sähe sie denn im Optimalfall aus, wenn wir das Thema neu regulieren würden? Und dann die Frage an Herrn Dr. Kilian ebenfalls. Wie bewerten Sie diese Frage des Urheberrechtsschutzes von KI-generierten Werken und auch von teilweise von der KI-generierten Werken? Und dann komme ich zur zweiten Frage, nämlich der Urheberrechtsschutz für die Werke, die als Trainingsdaten einfließen, um KI zu trainieren. Wir haben ja hier mit dem AI-Act jetzt neue Regulierung bekommen. Stand jetzt haben wir also zum einen das Urheberrecht, insbesondere Artikel 44 Urheberrechtsgesetz und den AI-Act inklusive der Transparenzvorschriften, die ja ebenfalls auch schon angesprochen wurden. Herr Dr. Kilian, Sie haben ja auch gerade noch mal gesagt, dass aus Ihrer Sicht diese beiden Regelungen genug Schutz liefern. Vielleicht können Sie noch mal tiefer einsteigen. Erstens, warum Sie dieser Meinung sind, und zweitens, was aus Ihrer Sicht die notwendigen Maßnahmen wären zur technischen Umsetzung bzw. die weitere Ausgestaltung des bisher eingeschlagenen Regulierungswegs. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Grundl, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr verehrte Gäste, vielen Dank für Ihre Ausführungen und auch die Stellungnahmen. Ich möchte auch vorausschicken, dass aus unserer Sicht KI-Systeme sehr nützlich für Journalistinnen und Redaktionen sein können. Und dass aus unserer Sicht ist es daher absolut notwendig, sich eben mit den Tools auseinanderzusetzen und zu prüfen, wie sie produktiv im redaktionellen Prozess integriert werden können. Und gleichzeitig gehen sie mit neuen, wir haben gehört, wöchentlich neuen Herausforderungen zum Teil und Risiken einher. Und hier müssen wir ganz genau schauen und auch prüfen, wie sich die Rahmenbedingungen für Journalistinnen und Medienunternehmen dadurch verändern. Denn nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll und hilfreich. Die Redaktionen, aber auch die Politik müssen sich in ihrem Handeln auch bei KI stets von der Medienfreiheit leiten lassen. Denn unabhängige und vielfältige Medien sind ein unverzichtbarer Dienst an unserer demokratischen Gesellschaft. Für uns als Gesetzgeber stellen sich hier viele Fragen. Einige davon betreffen das Urheberrecht und das Aushandeln von fairen Vergütungen für die Nutzung von Medieninhalten durch KI-AnbieterInnen. Aber auch die Fragen der Kennzeichnung sind essentiell, denn Quellentransparenz und nachvollziehbare Autorenschaft sind die Grundpfeiler einer medienkompetenten Nutzung. Von Herrn Professor Stober habe ich gehört, entschlossenes Handeln der Politik und Stärkung der Medienkompetenz ist unser Anspruch. Wir werden schauen, wie schnell wir da vorankommen. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Mama und Frau Möllers. Welche rechtlichen Mittel brauchen Journalistinnen und Medienunternehmen, damit ihre Leistungen geschützt sind und ihre Arbeit angemessen entlohnt wird? Und dann die zweite Frage, vielleicht an Frau Möllers. Die meisten Redaktionen verfügen nicht über die Kapazitäten, um eigene KI-Systeme zu entwickeln. Was brauchen Redaktionen, um zuverlässige KI-Tools von Drittanbietern einsetzen zu können? Welche Informationen brauchen Sie? Sie haben unabhängige Tests und Zertifizierung angesprochen. Mich würde noch interessieren, was Sie sich für konkrete gesetzliche Maßnahmen vorstellen würden. Genau, die restliche Zeit nehmen wir in die zweite Runde. Danke.
Mal sehen. Vielen Dank. Für die AfD, Herr Renner, bitte.
Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ja, wir sprechen heute über ein außerordentlich wichtiges Thema mit zwei unterschiedlichen Richtungen. Ich will mich auch mal ganz kurz noch mal bedanken für die eingereichten Stellungnahmen, die in meinen Augen sehr fundiert darlegen, die Problematiken. Und das macht natürlich heute das Gespräch auch einfacher. Ich möchte vor allem einen Punkt hervorheben, den wir beim Thema KI und Medien besonders kritisch sehen. Und das ist das sehr, sehr große Missbrauchspotenzial von KI im Hinblick auf die indoktrinierende Manipulation der Bürger in unserer Gesellschaft. Mit einigem Abstand folgen dann natürlich weitere wichtige Fragen. Der unheilbare Vorsprung, ist er wirklich uneinholbar von wenigen Hightech-Konzernen außerhalb der EU und die sich hieraus ergebenden Abhängigkeiten, kann der missbräuchlichen Anwendung von KI durch eine Kennzeichnungspflicht begegnet werden? Haben wir ja schon kurz angesprochen. Und natürlich stellen sich auch Fragen zum Thema Urheberrecht, Urheberschutz und Entlohnung. In den vorab versandten Stellungnahmen gefiel mir besonders der sehr treffende Vergleich von Herrn Professor Stober. Wir lassen ja auch nicht jeden mit Nukleartechnologie umspielen. Das hat mir gefallen, weil das zeigt im Grunde ja ein bisschen auch die Präsenz der ganzen und die Brisanz der ganzen Diskussion. Daraus abgeleitet, man könnte symbolisch zwei Szenarien befürchten. Erstens, die Regierung oder Deutschland steigt komplett aus der KI-Technologie aus und gefährdet dadurch natürlich den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das zweite Szenario, die jetzige Regierung setzt alles daran, ihren demokratieschädigen Kampf gegen jede nicht linke Meinungsäußerung mittels KI zu perfektionieren, vor allem über das Mittel der Medien. Erhalten dann bereits Grundschulkinder KI-basierte Gefährderansprachen? Wird der Gedankenaustausch in den sozialen Medien dann zukünftig per KI auf die haltenwangschen verbalen und mentalen Grenzverschiebungen hin untersucht? Vor diesem doch ziemlich dystopischen Hintergrund meine Frage an den Herrn Professor Stober. Sie schreiben zum Punkt KI-Missbrauch selbst wenig optimistisch von verhindern oder zumindest einschränken bzw. potenzielle Folgen abfedern bzw. mindern. Kann man dieser Formulierung entnehmen, dass es aus Ihrer Sicht keine oder nur eine geringe effektive Möglichkeit gibt, dem Missbrauch von KI zu begegnen? Können Sie noch einmal kurz darlegen, wie eine effektive Regulierung und wo Missbrauchsbekämpfung ansetzen müsste? Dankeschön.
Für die FDP, Frau Glogowski-Merten, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch meinerseits an die Expertinnen und Experten heute für die übersandten Stellungnahmen, aber auch über die deutlichen Worte jetzt in Ihren jeweils 5 Minuten. Wir reden heute über KI und gleichzeitig reden wir über etwas, das für mich als Kunstwissenschaftlerin, Kunstgeschichtlerin etwas ist, was immer wieder kommt, wenn sich etwas Neues einstellt in der Kunstlandschaft. Es geht immer um die Deutung von Wahrheit, es geht immer über die Qualität von Bildern, über den Wahrheitsgehalt von Bildern, aber eben auch den Wahrheitsgehalt von geschriebenen Worten. Das ist so alt wie das Bildermachen selbst und auch so alt wie der Umgang mit Sprache, auch mit der schriftlichen Sprache selbst. Und immer wieder reden wir darüber, inwieweit wir eben dem, was durch Medien, durch die Künstler selber, durch die Kultur geschaffen werden, auch wirklich dem Wahrheitsgehalt folgen können. Und heutzutage haben wir nur das Gefühl, dass es immer schneller geht in der Zeit, in der Bilder, News, Trends immer schneller kommen und dadurch ja auch noch stärker das Thema Verantwortung damit einhergeht, wie eben auch so ein Werkzeug, das haben Sie alle deutlich gemacht, ein Werkzeug, das die KI ist, dann benutzt wird und inwieweit eben dann auch in diesem Werkzeug und dem Missbrauch dieses Werkzeugs entgegengearbeitet werden muss. Also wir haben gehört, Vertrauen, Verantwortung, eben die Qualitätssicherung, aber eben auch das Thema Wertschätzung, das natürlich auch dann vielleicht zutage tritt, wenn eben Nutzerinnen und Nutzer von Medieninhalten, von Kulturinhalten, von Kunst eben auch merken, das, was sie dort betrachten, was sie lesen, eben nicht KI-generiert ist, sondern von einem Künstler, von einem Medienschaffenden, von einem Journalisten selbst aus dem eigenen Schaffensbereich. Und deswegen fand ich es auch sehr bemerkenswert, Herr Stuber, dass Sie in Ihrer Stellungnahme auch noch mal tatsächlich darauf ausgegangen sind, eben die Chance, die auch für uns als Gesellschaft da drin steckt in der KI, eben eine erhöhte Wertschätzung durch KI zu ermöglichen und da eben auch das Thema Kultur, Medien ganz neu zu entdecken und eine höhere Wertschätzung dort hineinzuspielen. Und da komme ich zu dem Punkt, den Sie auch in Ihrem letzten Absatz und Kollege Grundl hat auch schon einmal darauf kurz Stellung bezogen, das Thema Medienkompetenz. Und Sie haben richtigerweise gesagt, wir laufen irgendwie immer hinterher. Und da ist die Frage, muss eine Medienkompetenz heutzutage aussehen, vielleicht auch aus Ihrem Blick von Ihrem Lehrstuhl heraus, wie eine Medienkompetenz aussehen muss, um eben auch unsere Gesellschaft resilient, wie Sie richtigerweise sagen, darauf auszurichten, wie eben die KI auch als Werkzeug benutzt wird. Danke für die erste Runde.
Vielen Dank. Für die Gruppe Die Linke, Frau Sitte, bitte.
Ja, besten Dank für die spannenden Stellungnahmen. Ich habe ganz wenig Zeit. Wir haben ja schon in Deutschland auch große Medienhäuser, die in der Selbstbezeichnung Medienkonzerne mittlerweile sich definieren. Und das verleitet mich zu der Feststellung, die ja auch vorhin schon angeklungen ist. Medien, insbesondere kleine Anbieter, haben längst unter Druck gestanden. Also das, was wir jetzt mit KI erleben, ist sozusagen nochmal eine Verschärfung dessen, was wir an Problemen bereits vorher hatten. Deshalb meine erste Frage an Matthias von Fintel. Wir haben im vergangenen Jahr arbeits- und tarifrechtliche Auseinandersetzungen gesehen in den USA. Da ging es ausdrücklich auch um die Frage, was passiert mit dem Einsatz von KI. Entdecken wir Ähnliches in Deutschland? Die zweite Frage an Sie. Inwieweit lässt sich denn, es haben ja mehrere gesagt, große Chancen und man kann die Qualität des Journalismus verbessern. Alles super, ich erlebe nur was anderes oder ich sehe was anderes, weil es eben große Medienhäuser und Medienkonzerne sind, nämlich dass also Arbeitsplätze abgebaut, Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Preisdruck, Arbeitsverdichtung und so weiter stattgefunden hat. Das wäre auch meine zweite Frage an Matthias von Fintel. Und das würde auch noch für Frau Müller passen, glaube ich, für den DJV. Die dritte Frage richtet sich auch an Frau Möllers. Vergütung für Text- und Data-Mining. Da mache ich mir aus 2 Gründen aber doch Sorgen. Zum einen, wir erreichen nicht die Akteure von OpenAI. Also die großen Anbieter erreichen wir mit der EU-Regelung nicht. Zweitens gibt es ja auch legitime Formen von Text- und Data-Mining außerhalb von KI. Würde es das erschweren, beispielsweise Datenjournalismus, Panama Papers Und deshalb wollte ich mal fragen, ob Sie das noch mal genauer ausführen können. Wo soll denn angesetzt werden? Wir hatten ja schon mal andere Bereiche, in denen, das ist jetzt ein bisschen tradiert, aber vielleicht ist das eine Überlegung wert, ich weiß, Vergütung von Privatkopierherstellern, Geräten. Also kann man einfach an einem anderen Punkt ansetzen.
Ja, aber es sind minus 1,30 jetzt gleich. Alles gut. Ich weiß, dass das schwierig ist in der kurzen Zeit. Aber okay, vielen Dank. Dann gehen wir in die erste Antwortrunde in der gleichen Reihenfolge. Es beginnt Herr von Fintel, bitte.
Ja, ich versuche mal zu antworten. Und zwar mache ich noch mal einen Umweg, nicht so sehr über den Journalismus, der mir auch wichtig ist, wo ich auch noch was dazu sagen kann, sondern an einem anderen Beispiel, das die Abgeordnete Frau Sitte ja abgefragt hatte. Ja, auch in Deutschland gibt es Auseinandersetzungen um die Frage des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Und zwar ganz aktuell. Heute Vormittag haben wir intern darüber beraten und werden demnächst auch mit den Filmproduzenten wieder darüber verhandeln, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Filmproduktionen stattfinden kann. Und da muss ich ganz ausdrücklich meinem Sitznachbarn Herrn Kilian widersprechen. Ja, es gibt Chancen, natürlich, kreativer Art. Die wollen wir auch ganz ausdrücklich als Gewerkschaft von Filmschaffenden überhaupt nicht einschränken. Aber Filmproduktionen sind teuer, extrem teuer. 90 Minuten Programminhalt sind nicht unter 1 Million Budget zu bekommen. Das heißt, der Rationalisierungsdruck ist extrem durch Bild- und tongebende künstliche generative Intelligenz. Und von daher ist dort die Bedrohung für einen Arbeitsmarkt besonders groß, weil die Chance, dort billiger zu produzieren, gerade auch unter knapperen Budgets, beispielsweise im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der unterfinanziert ist, wird wachsen. Das heißt, gerade in den Bereichen, die von öffentlichem Geld finanziert werden, kann es zu erheblichem Einsatz von künstlicher Intelligenz generativer Art kommen, weil wir dort für keine angemessene Finanzierung sorgen und gleichzeitig keine Regelungen dafür haben, die Produktion dort anderweitig einzudämmen. Das heißt, wir machen unseren Job als Gewerkschaft und werden da Tarifverhandlungen führen. Das werden wir auch für andere Kreativbereiche natürlich tun. Das ist auch, ohne dass die Frage an mich gestellt wurde, auch der rechtliche Ansatzpunkt, den wir haben. Das ist nicht nur das Urheberrecht, sondern es ist das Arbeitsrecht, das für mich ehrlich gesagt sogar eine größere Bedeutung im Kreativbereich hat, weil es hier um das Ersetzen von Kreativarbeit geht. Im Bereich Journalismus war die erste Chance, ich sage es mal so, für den Axel Springer Verlag zu sagen, wir steigern die Rendite und begründen das mit dem Einsatz von KI. Das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall, aber 200 Arbeitsplätze wurden abgeschafft. Das ist eher durch andere Umstellungen passiert, aber das hat zumindest schon mal einen gewissen Ansatz gezeigt. Es ist durchaus möglich, im Bereich Journalismus künstliche Intelligenz positiv wie negativ einzusetzen. Gerade für freie Journalistinnen und Journalisten, die unter einem erheblichen Honorardruck stehen und kaum noch von ihrer journalistischen Arbeit ihren Hauptberuf finanzieren können, ist die Zuhilfenahme von KI-Tools extrem wichtig, um für das zu erlangende Honorar überhaupt rational arbeiten zu können. Das heißt, in der Zusammenarbeit mit freien Journalistinnen und Journalisten schulen wir auch dazu, wie ist ein selbstbewusster und auch ehrlicher Umgang gegenüber den Auftraggeberinnen und Auftraggebern im Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ein kleiner Hinweis, das ist der Kernbestandteil der Regelung der Writers Guild of America, dass dort gesagt wird, Auftraggeber dürfen künstliche Intelligenz nicht verwenden. Auftragnehmer, also Writers, dürfen das, müssen das aber kennzeichnen gegenüber dem Auftraggeber. Das ist das, was ich vorhin mit Ehrlichkeit und Autonomie bezeichnet habe und zeigt vielleicht auch, in welche Richtung dort, und das ist auf rein arbeitsrechtlicher Ebene, das hat überhaupt nichts mit Copyright oder so zu tun, ein Umgang im Mediengeschäft mit diesem Thema. Und ich glaube, sonst würde ich mich jetzt zu weit mit meiner Frage dann noch weiter vorwagen.
Vielen Dank. Herr Kilian, bitte.
Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz zu dem ersten Teil Ihrer Antwort. Sie sahen mich nicken. Also ich will Ihnen da gar nicht widersprechen. Also ich hatte ja bewusst gesagt, dass ich glaube, die größte Auswirkung auf den Arbeitsmarkt und auch auf die Arbeitsplatzsicherheit wird eine Verschiebung der Kompetenzen haben, aus meiner Sichtweise jetzt. Ja. Ich will überhaupt nicht negieren, dass es auch eine, hatten wir vorhin auch gehört, dass es eine Auswirkung haben kann, der man unter Umständen auch entgegenwirken muss, ohne Frage, auf die Anzahl der Journalisten und Journalistinnen sozusagen, was für sich genommen auch der Anzahl nach einfach auch schon schützenswert sein kann, völlig ohne Frage. Ja. Ich hatte einfach nur gesagt, dass ich momentan aus meiner Brille momentan diese Verschiebung der Kompetenzen als, sage ich mal, den wichtigsten Punkt ansehe, auch wenn man jetzt hier gefragt wird in dieser Runde tatsächlich, wo soll man ansetzen, ja, um unter anderem zukünftig auch Arbeitsplätze zu sichern. Das nur vorweg. Das Zweite, auch um das so ein bisschen vielleicht kurz zu halten und dann die Gelegenheit zu geben für eine weitere Runde auch, ist schnelle Beantwortung der Fragen von Herrn Mörseburg. Ich bin jetzt kein Urheberrechtler sozusagen von Haus aus. Trotzdem, glaube ich, kann ich die Frage beantworten. Das, was sozusagen den Schutz von teilweise, Klammer auf, Klammer zu, von KI-generierten Werken angeht, ist ja wichtig zu verstehen, dass wir eine persönliche geistige Schöpfung brauchen. Das wäre mal sozusagen der Eingang des Ganzen, sozusagen auch das, was das Gesetz sagt. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch von Ihnen, geht es ja dann um die Frage, weil Sie sagten teilweise, man wird wohl sagen müssen nach dem geltenden Urheberrecht, dass rein KI-basierte Inhalte nicht schützenswert sind. Das würde wohl ein Richter morgen so entscheiden, ne? Oder eine Richterin. Woran man aber denken könnte, ist das Prompting, nicht? Also das sozusagen, wenn jetzt Large Language Model, wenn einer von uns oder eine von uns tatsächlich ChatGPT bedient und was ganz Tolles dabei rauskommt am Ende, dann stellt sich natürlich schon die Frage eben teilweise vom Menschen mit veranlasst in dem Prompting, ne? Weil es gibt mittlerweile eine eigene Wissenschaft, die heißt Prompting, ne? Also wie man bestimmte Prompts macht sozusagen, damit lassen sich auch die Ergebnisse einer solchen Maschine, eines solchen KI-Systems positiv beeinflussen. Und da stellt sich natürlich die Frage wiederum, wie das teilweise schützenswert ist. Und da muss man momentan sagen, geht, glaube ich, die Richtung, die man jetzt hört, ohne dass das irgendwie höchstrichterlich geklärt wäre, eher dazu, dass es wohl nicht schützenswert ist. Aber ich glaube, wir müssen sehr klar sagen, dass das den Richtern und Richterinnen überlassen sein wird, so wie es aktuell aussieht. Es sei denn, man macht halt Gesetzgeberin. Bitte? Genau, wollte ich gerade sagen. Also es sei denn, wir einigen oder Sie letztendlich sozusagen entscheiden, dass man dann obendrauf noch etwas tut. Jetzt, und das, da kommt eigentlich meine Antwort hin, nämlich, dass ich ganz gerne sagen möchte, also nur sozusagen jetzt weitere Regulierungen drauf zu werfen, einfach so präventiv, halte ich für nicht richtig, ehrlich gesagt, sondern es gibt die Chance aus meiner Sicht, kann man gerne widersprechen, dass Richter und Richterinnen das in diese Richtung vielleicht beurteilen, diese Frage tatsächlich. Und dann bräuchte es aus meiner Sicht für den Schutz von teilweise KI-generierten Inhalten tatsächlich, also dem Output, der rauskommt aus dem KI-System letztendlich, bräuchte es dann auch erstmal keine weitere Regelung. Aber so ein bisschen muss man sagen, es wäre eben abzuwarten, auch was die Richter und Richterinnen auf allen Ebenen dazu sagen. Der zweite Punkt ist mir noch wichtiger, nämlich die Frage, die wir hier gehört haben, zu 44b, also die bestehenden urheberrechtlichen Regelungen tatsächlich, wie man Daten verwenden kann, um KI-Systeme entsprechend zu füttern. Und da hatten wir schon gehört, ich hatte es ja auch gesagt, dass es letztendlich für den 44b an der technischen Umsetzung fehlt. Das ist sicher so. Der 44b sagt nichts anderes, als dass man als Autor, Autorin zum Beispiel jetzt widersprechen kann im Sinne, dass man einen maschinenlesbaren Opt-out macht. Und die Krux liegt im maschinenlesbar, nicht? Also nicht im Opt-out, weil dann könnte ich einfach zu Google, Facebook rennen und an der Tür sagen, ich habe keinen Bock auf euch. So funktioniert das nicht, sondern maschinenlesbar. Und das Thema, was mich wirklich umtreibt, ist tatsächlich, da ist bisher zu wenig passiert. Das heißt, wir haben ein formelles Gesetz, wir haben aber nicht dafür gesorgt, dass es die entsprechenden technischen Standards gibt. Und um auch jetzt Vorschläge zu machen, wie wir das Thema vielleicht lösen können, will ich ein Beispiel machen aus der Finanzmarktregulatorik, wo wir eine ähnliche Konstellation hatten. Unter der Payment Service Directive 2 war es, eine Anforderung an alle Banken und Finanzdienstleister, eine sogenannte Open API zu schaffen. Vielleicht der eine oder andere erinnert sich ja auch. Ne? Macht total Sinn gemacht. Das heißt, jede Bank, jeder Finanzdienstleister musste technisch eine Schnittstelle schaffen, damit andere Banken und andere Finanzdienstleister und tolle Fintechs sich andocken konnten und einfach Daten ziehen. Ne? Geschützt, aber einfach Daten ziehen. So. Das war eine ähnliche Konstellation, weil da stellte sich auch die Frage, was was, wie denn technisch, wie denn maschinenlesbar, was heißt das denn jetzt? Es muss ja irgendwie Rechtssicherheit geschaffen werden. Was da gemacht wurde, ist die sogenannte Berlin Group. Und ich, also wir können es nennen, wie wir es wollen, aber wenn Sie mich jetzt fragen, was ist denn die Lösung, Herr Kilian, für so ein Problem, würde ich sagen, lassen Sie uns eine Berlin Group schaffen für die Frage, was ist maschinenlesbar? Zu den anderen Fragen, glaube ich, können wir erstmal weitergehen und dann können wir später noch weiter diskutieren.
Vielen Dank, Herr Marmer.
Ja, ich fange mal mit dem ersten Thema an, dem Schutz von KI-generierten Inhalten. In der Tat ist die Rechtslage genauso wie dargestellt. Das deutsche und auch das europäische Urheberrecht gehen davon aus, dass geschützter Urheber immer nur ein Mensch sein kann. Das heißt, wenn eine KI selbstständig einen Inhalt generiert, quasi auf Knopfdruck, ist ein solcher Inhalt schlicht nicht geschützt. Es ist aber auch so, dass in der Tat ja KI und Menschen häufig zusammenarbeiten und interagieren in einer komplexeren Weise als bloßer Knopfdruck bei einem KI-System. Und bei solchen teilweise KI-generierten Inhalten gibt es auch heute schon die Möglichkeit, nach meiner Einschätzung, dass diese Inhalte geschützt sind. Wenn man sich da die Rechtsprechung anschaut, geht es im Wesentlichen darum, wer hat den Gestaltungsspielraum gehabt am Ende. Ist der Prompt so simpel, dass die KI im Wesentlichen die Gestaltung gemacht hat? Oder hat sich da ein Mensch Gedanken gemacht und die KI gewissermaßen als technisches Hilfsmittel benutzt, genauso wie man heute auch einen Computer für andere Gestaltungsmöglichkeiten einsetzen kann? Und wenn der Mensch gezielt KI einsetzt, zum Beispiel als Teil eines künstlerischen Projektes, dann kann natürlich das Gesamtergebnis, das der Mensch am Ende hervorbringt, auch heute schon urheberrechtlich geschützt sein. Insofern kann ich sozusagen das Fazit unterstützen. Ich glaube, dass man da mit der heutigen Rechtsprechung, mit der heutigen Rechtslage schon relativ weit kommt und es eigentlich keinen wirklichen Grund für eine Änderung gibt. Insbesondere, wenn wir uns den Zweck des Urheberrechts anschauen, da geht es am Ende darum, dass wir davon ausgehen, dass Urheber hohe Kosten haben, um ein Werk zu erschaffen und Dritte dieses Werk zu ganz geringen Kosten kopieren können und dadurch quasi die Leistung des Urhebers ausnutzen. Diese Gefahr besteht aber dann nicht, wenn das Werk schon zu ganz geringen Kosten erstellt werden konnte. Und das ist bei KI-generierten Inhalten eben der Fall. Gerade wenn keine hohe menschliche Leistung damit verbunden ist, dann entstehen solche Inhalte ohne erhebliche Investitionen und ohne erhebliche Leistung. Und dafür ist das Urheberrecht schlicht nicht gemacht. Wenn man darüber nachdenkt, kann man auch mal in andere Rechtsgebiete schauen, in andere Rechtsbereiche. In Großbritannien zum Beispiel ist schon seit vielen Jahrzehnten die sogenannten Computer-Generated Works geschützt. Das hat das Rechtssystem da, würde ich sagen, nicht vorangebracht. Also es hat keine Probleme gelöst. Im Gegenteil, es führt eher zu weiteren Folgefragen und hat, glaube ich, keinen der Beteiligten wirklich geholfen, auch jetzt in dem neuen KI-Umfeld nicht. Insofern würde ich davon auch abraten. Die zweite Frage zielte wieder auf den Journalismus. Und da ist es ja in der Tat so, dass der Journalismus unter einem enormen Kostendruck steht, durch verschiedene Faktoren, aber sicherlich auch durch einen veränderten Medienkonsum. Und ich glaube, es ist realistisch zu sagen, dass dieser Kostendruck nicht abnehmen wird, sondern zunehmen wird. Gerade wenn in Zukunft, das halte ich für realistisch, Medieninhalte häufiger vermittelt durch KI konsumiert werden, also sich Nutzer beispielsweise Medieninhalte zusammenfassen lassen, um sie leichter konsumieren zu können. Das wird sicherlich ein Problem verursachen für die Vergütung von Journalisten. Auf der anderen Seite will man das sicherlich auch nicht verhindern, weil es natürlich einen leichteren Zugang zu Informationen ermöglicht und insofern ja auch positiv für die Demokratie wirken kann. Wie kann man trotzdem sicherstellen, dass Journalisten ihre Vergütung erhalten? Ich glaube, um das vorwegzunehmen, das Urheberrecht ist dann nicht das richtige Mittel. Wir haben natürlich die Möglichkeit des Opt-outs nach 44b und jetzt mal vorausgesetzt, man kann so ein Opt-out maschinenlesbar vernünftig erklären, dann gibt es erstmal die Möglichkeit, seine vorhandenen Daten zu kommerzialisieren. Wir sehen, dass das funktioniert, unter anderem, weil OpenAI und Springer eine große Kooperation gemacht haben. Die ist natürlich erst dadurch möglich geworden, dass Springer eben heute einen solchen Opt-out nach 44b bei ihren Angeboten platziert. Es ist also möglich, aber es ist vor allen Dingen möglich für die großen Player. Und insofern geht es eigentlich darum, eine Lösung zu entwickeln, die eben für alle Medienhäuser funktioniert, auch für die kleineren, die ja ebenso schützenswert sind. Und da also würde ich zum einen für ein bisschen Optimismus plädieren, dass Qualitätsjournalismus am Ende sich durchsetzt und auch finanziert wird von den Lesern. Da kann ja zum Beispiel helfen die Kennzeichnungspflicht. Unter dem AI Act ist, wie gesagt, vorgesehen, dass KI-generierte Presseinhalte gekennzeichnet werden müssen. Diese Kennzeichnungspflicht gilt aber dann nicht, wenn eine menschliche Kontrolle und redaktionelle Endverantwortung besteht. Insofern ist das natürlich ein Mechanismus, mit dem man dann nachvollziehen kann, welche Medien wirklich menschliche Arbeit leisten und welche eben bloß KI-generierte Inhalte veröffentlichen. Wenn sich dann herausstellen sollte, dass diese Mittel und möglicherweise auch mal branchenspezifische Regeln nicht reichen, glaube ich, hat man immer noch andere rechtliche Anknüpfungspunkte wie das Wettbewerbsrecht, die es erlauben, dagegen vorzugehen, dass quasi der kommerzielle Aufwand eines Medienhauses durch KI-Anbieter ausgenutzt wird. Damit würde ich weitergeben.
Frau Möllers, bitte.
Ja, die erste Frage war, warum der AI Act, was mein Gefühl war oder was unsere Hauptgegner waren, sage ich mal. Also wir haben ja uns dafür sehr stark eingesetzt, im AI Act auch schon Vergütungspflichten für insbesondere für Text- und Data Mining zu bekommen. Und tatsächlich war meiner Meinung nach die Hauptsorge oder der Grund, warum das nicht passiert ist, die Sorge, dass man kleine europäische Pflanzen wie zum Beispiel Mistral in Frankreich oder Aleph Alpha in Deutschland im Keim erstickt. So. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen und finde das auch richtig. Ich habe ja eben auch gesagt, dass ich sehr dafür bin oder das für sehr, sehr wichtig finde, dass wir eine eigene europäische Infrastruktur bekommen. Aber kurz nach dem AI Act ist Mistral mit 2 Milliarden Euro von Microsoft gesponsert worden. Mistral hat 200 irgendwas Mitarbeiter. Aleph Alpha hat 70 Mitarbeiter, entschuldigen Sie. Die Kreativ- und Kulturbranche dagegen leistet nach einer Studie, die ich vorgestern gelesen habe, den zweitgrößten Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Wenn wir das zulassen, dass wir das sozusagen amerikanische oder chinesische Unternehmen den Inhalt abschöpfen in Europa und uns dann wieder verkaufen in Form von Tools und die Kultur- und Kreativbranche dabei zerbricht oder kaputt geht, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Ich weiß, es ist keine Lösung, es muss eine Lösung gefunden werden, die eben auch ermöglicht, darüber sind wir uns in der Initiative Urheberrecht und überall einig, es muss eine Lösung gefunden werden, die es ermöglicht, dass es sozusagen auch europäische Unternehmen gibt, die diesen Wettbewerb schaffen. Deswegen wäre ich dafür, und es gibt ja Ansätze auch jetzt im AI Act, so ähnlich wie Autos, die aus anderen Ländern stammen, auf den europäischen Markt nicht zugelassen werden, wenn sie zum Beispiel keine Anschnallgurte haben. Ja? Genauso muss es auch möglich sein, Produkte auf den europäischen Markt nur dann zuzulassen, wenn sie europäische Standards erfüllt haben, insbesondere Urheberrecht beachtet haben. Es gibt bereits eine solche Regelung im AI Act, ob die jetzt wirksam ist oder nicht, muss ich zeigen. Aber diesen Ansatz sollte man meiner Meinung nach weiterverfolgen. Welche rechtlichen Mittel könnten jetzt schon genutzt werden oder welche rechtlichen Möglichkeiten gäbe es jetzt schon, um Urhebern zu helfen? Polen hat es gerade vorgemacht. Wir haben den 44b, also der ist ja sozusagen die Umsetzung des Text- und Data Minings aus der DSM-Richtlinie. Und Polen hat eben das Text- und Data Mining nicht für zustimmungs- und vergütungsfrei gestellt. Und auch das könnte der deutsche Gesetzgeber im Grunde genommen sofort umsetzen. Ich glaube nicht, dass dadurch, um das vorwegzunehmen, eine Vergütung unmöglich wäre, weil jeder einzelne Journalist sich plötzlich mit Microsoft oder mit Aleph Alpha oder wem auch immer wegen jedes einzelnen Artikels einigen müsste. Es gibt Verwertungsgesellschaften, es gibt das Mittel des Extended Collective Licensing. Das heißt, es könnten Lizenzen von Verwertungsgesellschaften abgeschlossen werden mit großen Unternehmen. Und die könnten dann das Trainingsmaterial mit einer Pauschale natürlich, dass nicht jeder einzelne Beitrag abgegolten werden kann, ist klar, aber dass eine Pauschale gezahlt wird, das ist möglich. Ich glaube, dass das aber, dass da immer gesagt wird, dass dieser Risiken oder dieser Aufwand viel größer dargestellt wird, als er wirklich ist. Die nächste Frage war, was brauchen Redaktionen konkret oder welche Maßnahmen sind erforderlich, damit eben bestimmte Standards in den Anwendungen wie Datenschutz, Quellenschutz, Sicherheit eingereicht werden. Die Frage kam, glaube ich, von Herrn Grundl. In dem AI Act sind andere Bereiche, Gesundheit und so weiter, als Hochrisikoanwendungen
eingestuft worden. Die Frage wäre ja auch zu überlegen, müssen nicht Anwendungen, die auf der Ausspielung von bestimmten Daten, Personalisierung von Daten, also wem wird was wie zugespielt zum Beispiel, muss das nicht auch vorher zertifiziert werden? Dann könnte das als eine Hochrisikoanwendung einstufen und dann wäre der Weg frei. Dann hat mir Herr Stober aus dem Herzen gesprochen, der sagte, die Probleme, die wir jetzt sehen, gibt es doch schon viel länger. Ja, die Probleme, die wir im Journalismus sehen, sind nicht durch KI sozusagen neu entstanden, sondern die haben wir seit den 90er Jahren, seitdem es Social Media gibt, seitdem es Google gibt und seitdem die einen die Inhalte produzieren und die anderen die mit der Vermarktung von Inhalten Geld machen. Das ist ein Prinzip, was nicht funktioniert, was sich durch KI jetzt noch mal steigern wird. Aber das Problem ist da. Ich habe gerade gestern eine neue Zahl von der KSK gehört. Die KSK ist die Künstlersozialkasse, in der ja auch Journalisten versichert sind, freie Journalisten vor allem. Danach sind in den letzten sechs Jahren gibt es 6.000 Journalisten, freie Journalisten weniger. Und nicht alle freien Journalisten sind über die KSK versichert. In den 90er Jahren hatte der Deutsche Journalistenverband 40.000 Mitglieder. Mittlerweile sind wir bei 27.000 Mitglieder. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, die die Zahl der Journalisten misst. Aber die Indizien sind doch sehr eindeutig. Und das ist alarmierend für diese Gesellschaft. Und jetzt muss ich versuchen, meine Schrift zu lesen, damit ich auch noch die Frage von Frau Sitte beantworten kann. Sie haben gesagt, also die Frage ist, es gibt ja auch legitime Formen von Text- und Data Mining. Ja, es gibt natürlich legitime. Sie hatten ja das Panama Papers schon angesprochen, das habe ich ja auch selber gesagt. Und natürlich darf das auf keinen Fall erschwert oder verboten werden. Aber es gibt ja auch den 60C, das heißt, für wissenschaftliche Institutionen gibt es eine Ausnahme für Text- und Data Mining, eine lizenzfreie. Und natürlich muss es auch immer, und das kann man als Gesetzgeber auch gewährleisten, dass es natürlich für journalistische Zwecke und für eben gemeinnützige Zwecke auch Ausnahmen gibt. Also das sollte man und kann man regeln. Das halte ich aber für kein Hindernis, was die Vergütungspflicht als solches behindern würde. Und Sie haben es ja eben auch schon selber genannt, ja, die Privatkopie, Kulturabgabe, all das sind Möglichkeiten, über die man nachdenken könnte. Die Möglichkeiten gibt es viele. Und ja, auch da gebe ich Herrn Fintel recht, das Urheberrecht ist nicht die einzige Möglichkeit. Also ich sehe es als ein ganz wichtiges Tool, weil es eben die Finanzierung von Journalismus muss weiter gerechtfertigt oder sichergestellt sein. Und da ist natürlich das Urheberrecht ein ganz wichtiger Hebel. Aber das Kartellrecht und auch das Arbeitsrecht, da gebe ich Ihnen beiden recht, bieten sehr gute Ansatzformen. Und man muss ja schon sich fragen, im Kartellrecht wurde immer bisher nur verglichen, die Süddeutsche Zeitung und die Zeit und so weiter und so fort. Und Social Media wurde immer nur, oder die Plattformanbieter wurden immer nur als Marktbetreiber betrachtet. Dabei haben sie doch schon im Begriff Social Media. Warum werden die eigentlich nicht in die Betrachtung hineinbezogen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Stober, bitte.
Ja, danke schön. Zunächst zur Frage effektive Regulierung, um so einen unsachgemäßen oder schädlichen Gebrauch von KI zu verhindern. Das ist ein großes Feld. Ja? Und ich muss vorweg sagen, ich bin ja auch kein Jurist. Ich kann es jetzt aus meiner Perspektive sagen, ich sehe da im Prinzip zwei Aspekte von der problematischen Anwendung. Das eine sind immer technische Geschichten, also das einfach das überhaupt keine von der technischen Perspektive keine gute Idee ist, das überhaupt einzusetzen. Und das andere ist eine ethische Sichtweise. Ja, dass wir das auch als Gesellschaft, dass wir uns als Gesellschaft darauf einigen, solche Anwendungen von KI, von Automatisierung, sagen wir jetzt mal ganz allgemein, möchten wir nicht als Gesellschaft. Da haben sich viele Ethiker auch schon mit beschäftigt. Ja, also ich persönlich zum Beispiel finde es nicht gut, wenn KI eingesetzt wird, um Mensch-Mensch-Interaktion zu ersetzen, ja, sei das jetzt Altenpflege oder in der Bildung. Ich finde, das ist armselig, wenn eine Gesellschaft sowas macht. Ja. Man kann das sicherlich unter einem wirtschaftlichen Aspekt sehen, ja, das ist irgendwie günstiger oder so, aber ist das auch gut für die Gesellschaft? Ja. Und das ist eine Diskussion, die möchte ich eigentlich als KI-Wissenschaftler nicht alleine führen, sondern da würde ich alle Disziplinen und die gesamte Gesellschaft mit einladen, dass wir uns da auf was einigen. Und das muss dann irgendwo in Normen und vielleicht auch Gesetze gegossen werden, letzten Endes. Ich kann mehr noch zur technischen Seite sagen. Da gibt es tatsächlich also wirklich gravierende Probleme schon mit eingesetzten Systemen. Ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie hypothetisch. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, was ich Ihnen empfehlen kann, von Cathy O'Neill. Das heißt Weapons of Mass Destruction, also nicht Massenvernichtungswaffen, sondern Mathevernichtungswaffen. Ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. Und das ist eine amerikanische Mathematikerin, die einige Fälle beschreibt, wo KI-Systeme oder Automatisierungssysteme eingesetzt wurden und Menschen dadurch zu Schaden kommen. Ein Weapons of Mass Destruction von Cathy O'Neill. Also so ein typisches Problem ist, sieht man an dem Kompass-System, was in den USA eingesetzt wird, um zu entscheiden, ob Leute auf Bewährung rauskommen. Und das System wurde halt trainiert auf Daten, die sind rassistisch. Ja, da haben halt Richter entschieden und die Hautfarbe spielt da eine Riesenrolle, ob jemand auf Bewährung rauskommt oder nicht. Das ist schon ein Riesenproblem an sich, dass die Daten nicht fair sind, mit denen trainiert wurde. Und das sollte eine Grundregel sein, wenn wir KI-Systeme entwickeln, dass wir das hinterfragen. Sind die Daten fair? Können wir das nachweisen, dass hier nicht Leute benachteiligt werden? Das zweite Problem ist aber von der technischen Seite her, wenn ich so ein System einsetze, und das sollte generell eine Regel sein, wenn ich das KI-System einsetze, ich muss dafür sorgen, dass nachdem ich das Ding ausgerollt habe und das jetzt läuft, dass ich dafür Sorge trage, dass das auch weiterhin das tut, was es sollte. Vielleicht hat es am Anfang das getan, was es sollte, aber ich muss halt nachverfolgen, die Welt verändert sich ja. Ja, das ist alles dynamisch. Auch, dass ich dieses System einsetze, wird zu Veränderungen führen. Und das heißt, ich muss immer wieder eine Qualitätssicherung hinterher machen. So, und jetzt ist hier das Problem. Ich müsste im Prinzip überprüfen, wie viele von den Leuten, die ich auf Bewährung rausgelassen habe, sind rückfällig geworden. Das kann ich. Ja, da kriege ich Statistiken zu. Ich muss aber auch, das ist also Fehler einer Art, aber ich kann den zweiten Fehler, den kann ich nicht messen. Ich kann nämlich nicht sehen, ob Leute, die ich fälschlicherweise im Gefängnis gelassen habe, rückfällig geworden wären. So, jetzt müsste ich theoretisch, um das wissenschaftlich zu prüfen, müsste ich einen Teil der Leute zufällig trotzdem freilassen. Aber das kann ich natürlich ethisch nicht vertreten, weil das könnte nach hinten losgehen. Ja, und da sind wir in so einem Fall, würde ich einfach jetzt als KI-Forscher sagen, da können wir jetzt eigentlich so eine Automatisierung gar nicht einsetzen. Ja, weil ich immer ein verzerrtes System bekommen werde durch dieses einseitige Feedback, was ich da bekomme. Ja, und das sind so technische Restriktionen. Ja, die sehen viele Leute nicht, die einfach nur sehen, oh ja, yeah, ich kann automatisieren, ich kann damit Prozesse vereinfachen und Gewinne irgendwie erwirtschaften. Und es gibt ist immer noch so eine Wildwestzeit gerade, ne, dass einfach gemacht wird, was geht. Und da die Systeme immer mächtiger werden, immer kompliziertere Prozesse automatisieren können, wächst damit natürlich jetzt auch die Gefahr, dass die in auch schwerwiegendere Prozesse in Unternehmen zum Beispiel jetzt eingreifen können. Denkt man mal an den Hochfrequenzhandel an der Börse, wo halt viel Schaden auch angerichtet werden kann, wenn so ein System dann nicht funktioniert. So, jetzt sind wir natürlich jetzt hier bei Kultur und Medien. Ist jetzt KI-Problem allgemein. Ja, aber auch hier gibt es natürlich kritische Anwendungen. Denkt mal da, wir hatten es eben schon gehört, personalisierte Sachen, die ausgespielt werden, je nachdem, was für ein Profil gelernt wurde von verschiedenen Nutzenden. Die Gefahr, dass sich da Bubbles bilden, dass man eine verzerrte Wahrnehmung der Sachlage bekommt, das ist ein Riesenproblem. Ja, und da müssen wir uns halt überlegen, wollen wir das eigentlich? Also ich bin kein großer Freund von dem Profiling, was Google und so machen, um dann personalisierte Werbung auszuspielen. Ich halte das für ganz problematisch. Genau, also das sind so verschiedene Punkte. Mit dem AI geht es jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, dass wir zumindest jetzt erstmal eine Klassifikation haben, wie gefährlich werden verschiedene Anwendungen eingestuft. Und dann gibt es verschiedene Arten von Auflagen. Das geht mir aber nicht weit genug. Also da könnte man deutlich mehr machen. Und ich finde halt, wir sollten auf jeden Fall darauf hinarbeiten, dass wir uns auf ganz klare Qualitätsregeln einigen, auch eine Qualitätssicherung fordern, wenn Systeme mit bestimmter Größe eingesetzt werden, dass die nicht einfach nur rausgelassen werden, sondern dass halt auch jemand dafür zuständig ist, dafür zu sorgen, dass die Qualität da sicher ist. Genau, also das ganz allgemein zu dem Punkt. Die zweite Frage, da ging es jetzt in Richtung Medienkompetenz. Ganz wichtiges Thema. Auch wieder muss ich sagen, ich bin kein Pädagoge. Wie kann das aber aussehen? Also ich denke, generell sollte es uns darum gehen, dass wir so ein Critical Mindset fördern. Also dass man einfach nicht Sachen, die man präsentiert bekommt, einfach hinnimmt, sondern tatsächlich hinterfragt, was hat denn der Sendende hier eigentlich für eine Intention? Will der mich nur informieren oder hat er irgendwie auch noch eine eigene Agenda? Und das ist einfach nur eine andere Perspektive einzunehmen und das kann man üben. Ich habe aber das Gefühl, dass es in unseren Schulen leider nicht so unbedingt zur Grundausbildung gehört. Ja? Also statt einfach nur Stoff zu vermitteln, wirklich mit dem Stoff kritisch zu arbeiten und zu schauen, ist, ich meine, es ist ja gerade in Geschichte ist es halt auch super interessant, weil man sich ja mit älteren Texten in einem Kontext auseinandersetzt. Und nur mal ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte, weil ja immer die Sache
ist. Wir müssen ein wenig auf die Zeit achten, sonst schaffen wir die zweite Runde nicht.
Geben Sie mir 30 Sekunden.
Ja.
Ja. Das Ding ist ja mit den LLMs, ne, die generieren gern, die halluzinieren gern Sachen. Und man kann das tatsächlich aber auch für diese kritische Arbeit mit Quellen benutzen, indem man einfach sagt, generier mir doch mal einen Text zu einem bestimmten historischen Event. Und dann nimmt man den auseinander und schaut, wo ist da was schiefgelaufen? Wie kann ich überprüfen, ob das überhaupt stimmt? Und dieses Mindset, da müssen wir hin. Und das fördern, dass das im Prinzip in Fleisch und Blut übergeht. Und man da eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenkt, sondern man generell so eine Einstellung hat. Ist schwierig, aber wir sollten lieber früher als später damit anfangen. Dankeschön.
Vielen Dank, sonst können wir in die zweite Runde nicht durch. So. Darum muss ich jetzt so ein wenig eingreifen. Für die SPD hat diesmal Herr Lind das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich lege mal los. Leitmotiv der zweiten Runde, Demokratie. Alle sind begeistert. Wir haben ja durchaus, um das jetzt mal als Grundlegung mit der Auslegung des Verfassungsgerichts, Pressefreiheit, da ja durchaus auch Instrumente an der Hand, also Vermeidung von Meinungsmonopolen, was man jetzt auch weiterdenken kann in Bezug auf Echokammern. Also das gebe ich Ihnen sozusagen als Futter jetzt schon mal mit. Also wir sind ja nicht im verfassungsfreien Raum, in dem wir uns bewegen. Und andererseits ist ja erkenntlich, dass sozusagen technologische Innovation ohne soziale Innovation ja irgendwann in der Dummheit endet. Also müssen wir uns fragen, wie gestalten wir es sozusagen sozial auch modern und innovativ, nicht gegen die Technologie, aber mit der Technologie gedacht und sozusagen souverän. Und ausgehend von diesen beiden Punkten, also Perspektive Verfassung und andererseits innovative demokratische Perspektive, erstmal an Herrn Fintel. Sie haben ja auch schon mal seitens Verdi deutlich gemacht, dass KI ein Anlass wäre, ein Momentum womöglich, mit Bestimmung, auch nochmal anders zu denken, auch mit Entscheidungsrechte innerhalb von Medienunternehmen in Bezug auf die Souveränität und den Einsatz von KI zu berücksichtigen. Könnten Sie dazu etwas sagen und gibt es auch mögliche Rückmeldungen schon seitens der Unternehmen? Also wie wird diese Überlegung dort gespiegelt? Was für Antworten sind zu hören? Und der andere Punkt, neue Betroffenheiten stiften ja unter Umständen auch neue Allianzen. Wo sehen Sie da Möglichkeiten, aber auch Bedarf, dass sich diejenigen, die ja sozusagen unmittelbar dann betroffen sind, vielleicht auch existenziell betroffen sind, in Chancen, aber auch in Belastungen und Risiken, neu verbinden und zusammenwirken, auch organisieren, gewerkschaftlich, verbandstechnisch? Wo sind da Notwendigkeiten, aber auch Optionen, die jetzt gerade durch KI kommen? Und gerichtet jetzt an Frau Müllers, Lokaljournalismus, Not, Elend oder Rettung, KI. Wir haben ja Nachwuchsmangel, Finanzierungsprobleme, teilweise Angewiesenheit auf Ehrenamt, Print ist unter Druck, Lage ist bescheiden. Ich hätte fast ein anderes Wort verwandt, aber tu es nicht. Was für eine Rolle kann da KI spielen? Wie bewerten Sie das? Und das andere, wir haben hier auch im Ausschuss vor Jahren intensiv die Idee europäischer Plattform. Der Bayerische Rundfunk war da Intendant besprochen. Jetzt weitergedacht auf KI, wie ist es da? Eine europäische Infrastruktur mit anderen Prinzipien sozusagen auch nochmal öffentlich gedacht. Ist das letztlich eine zum Scheitern verurteilte Utopie oder denken Sie auch darüber nach?
Dankeschön für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Mörsebock, bitte.
Vielen Dank. Genau, ich hätte zunächst mal eine Frage, die das Verwenden von deutschen und auch europäischen Daten betrifft. Sehen Sie an alle gerichtet, die Gefahr, dass wenn wir zu viel regulieren oder auch aus anderen Umständen heraus, dass wenn zu wenig von unseren Daten in die KI-Systeme, die weltweit genutzt werden, einfließen, dass Meinungen, aber auch kulturelle Besonderheiten, allgemein, sage ich mal, der europäische oder der deutsche Bias in diesen Systemen fehlt? Und ist das eine realistische Gefahr, wenn wir hier weiter mit der Regulierung vorangehen? Und die zweite Frage wäre, jetzt nicht nur deutsche und europäische Daten, sondern international gefragt. Wenn wir jetzt ganz viel Daten mit KI generieren, und dann irgendwann nur noch KI-generierte Daten da sind. Wenn die KIs dann wiederum diese Informationen auslesen, haben wir irgendwie ein Recycling dieser KI-Daten und werden die Systeme dann immer schlechter oder füttert man die dann weiter mit menschengenerierten Systemen? Was passiert da? Dann hatte Frau Möller ja schon die Gefahren, sage ich mal, für den Journalismus angesprochen. Unter anderem natürlich auch, dass Arbeitsplätze abgebaut werden und ersetzt werden können, neben der Problematik der Verwertung, die angesprochen wurde. Auch beides sind berechtigte Sorgen. Aber es gibt natürlich auch die positiven Aspekte, die KI mit sich bringt für den Journalismus. Zum Beispiel könnten eben Zusammenfassungen, das haben Sie, glaube ich, auch schon gesagt, Texterstellung, Transkription, Bilderkennung, Zahlenaufbereitung und so weiter von KI übernommen werden und Medienschaffende auf die Art und Weise eben zeitintensive Arbeiten abnehmen, so entlastet werden und dann könnten sich Journalisten hoffentlich darauf konzentrieren, Dinge zu tun, die eben eine KI nicht kann. Vor allem Qualitätssicherung zu betreiben. Ich glaube, das haben Sie vorher auch schon angesprochen. Aber eben auch die inhaltliche Arbeit, die nur von Menschen vertieft werden kann. Und es bleibt Ihnen hoffentlich auch mehr Zeit für vertiefte Analysen und für Kontextualisierung. Jedenfalls wäre das der Optimalfall. Gehen Sie gerne auch noch mal darauf ein, wenn Sie meinen, da sind noch Punkte offen. Aber meine Frage wird sich dann an Herrn Dr. Kilian richten, der es ja naturgemäß wahrscheinlich anders sieht. Wie sehen Sie das, die Auswirkungen auf die Medienbranche? Können wir durch Anpassung der Berufsbilder hier Entwicklungen durch die künstliche Intelligenz verhindern, die Arbeitsplätze zerstört, sondern eben befördern, dass wir neue Arbeitsplätze schaffen oder die wir haben, erhalten oder vielleicht sogar besser machen? Und zweitens, können Sie vielleicht noch mal etwas genauer auf die Kompetenzverschiebung eingehen und erläutern, was von Seiten der Politik dann getan werden muss, um diese Kompetenzverschiebung auf dem Arbeitsmarkt allgemein für alle Seiten gewinnbringend zu begleiten?
Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Tesfaye-Jesus.
Ja, vielen Dank. Ich würde gleich auf meine Fragen eingehen. Ich habe mehrere Fragen. Mal schauen, wie viele ich unterbringen kann. Genau, ich weiß. Ich habe zum einen die Frage, wir haben alle gesagt, das Opt-out-Modell ist gut, nur technisch momentan schwierig in der Funktion. Was spricht gegen ein Opt-in-Modell? Vielleicht ist das auch etwas, was wir umsetzen sollten, bis wir technisch was Mögliches haben. Dann bei dem Thema Urheberrechtsschutz gilt für menschliches Recht. Ich glaube, da sind ja die Grenzen und werden die Grenzen immer fließender sein. Also Google Pixel Mobile bietet jetzt an, Fotos zu machen, wo man mehrere Fotos macht. Und dann wird aus den verschiedenen Elementen jeder Person, wo sie am besten präsentiert ist, nochmal ein neues gestellt. Also wie geht man mit diesen, also das ist im Grunde ein KI-Produkt, was aber als Foto ja urheberrechtlich geschützt wäre. Dann die Frage der Haftung. Wer haftet eigentlich? Gerade ist das der Endnutzer? Ist das die Person, die den Prompt verwendet? Das würde mich interessieren. Ich gebe es offen in die Runde, aber eine Frage vielleicht auch spezifisch auch an Herrn Mama. Sie haben in Ihrem Statement auch geschrieben, dass das Urheberrecht die Fälle schützt, wo ein Produkt, was KI generiert ist, als authentisch verkauft wird. Ich glaube, spannend werden ja auch die Fälle sein, wo es nicht drauf ankommt. Also nach Mutter, wenn es klingt wie Michael Jackson, ist es mir egal, als was es ausgegeben wird, Hauptsache ich habe. Oder wir haben ja auch ähnliche Fälle jetzt mit Miley Cyrus gehabt, die dann vermeintlich Beyoncé gecovert hat, als vor 4 Wochen ihr neues LP rauskam. Also wo man nicht sagt, es ist authentisch, aber es klingt so und das reicht mir. Wie geht man mit diesen Fällen um?
Vielen Dank für die AfD. Herr Renner, bitte nochmal.
Ich hatte ja bereits den extremen Vorsprung von außereuropäischen Big Tech-Konzernen angesprochen. Deutschland und Europa drohen hier völlig abgehängt zu werden. Daraus entstehen natürlich zwangsläufig Abhängigkeiten, die unsere Souveränität, aber auch unsere Selbstbestimmung durch eine Vielzahl der Anwendungsbereiche entgegenstehen lassen. Boost it or lose it. So die dringende Mahnung von Experten, haben wir ja alles gelesen. Wollen wir nicht völlig den Anschluss verlieren, müssten wir eigentlich enorme finanzielle Anstrengungen unternehmen, um verlorenes Terrain wieder zurückzugewinnen. Zugleich aber haben die wenigsten kapiert, das massive Gefahrenpotenzial, was vorhanden ist, von KI zur Kenntnis genommen haben. Wir müssen also maximal fördern und weiterentwickeln, was aber missbräuchlich eingesetzt auch einen gewaltigen demokratischen Schaden bewirken könnte. Das ist ein Dilemma. Ein Dilemma, welches die international operierenden Big Data, Big Tech Konzerne sicher nicht davon abhalten wird, ihren bestehenden Vorsprung weiter auszubauen. Daher meine zweite Frage an alle hier in der Runde der Sachverständigen, die zum Teil schon angesprochen war, aber ich möchte das noch ein wenig konkretisieren. Halten Sie es für denkbar und auch für machbar, durch eigene nationale und europäische Investitionen und Förderungen funktionierende Gegenmodelle auf den Weg zu bringen? Eine KI, die dann aber zwingend auf genau vorgegebenen ethischen und entpolitisierten Grundlagen basiert ist. Ist das überhaupt noch realistisch? Und wenn ja, lässt sich das kurz zusammenfassen, was dazu alles notwendig wäre? Aber auch, um hier uns ein bisschen Zeit zu sparen, mich würde interessieren, was Sie zu dieser Frage, also der Expansion und der Weiterentwicklung europäischer, nationaler und europäischer Investitionen in die KI, wie Sie im Einzelnen als Sachverständige zu dieser Zielsetzung stehen. Das würde mich interessieren. Dankeschön.
Vielen Dank für die FDP, Frau Glukowski-Merten.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Experten für diese erste Runde, die ja auch noch mal sehr einschlägig deutlich gemacht hat, wie sehr wir doch auch da noch mal drauf schauen müssen, was KI als Werkzeug bedeutet. Und ich habe mir auch tatsächlich das Thema ethische Sichtweise noch mal sehr stark mitgenommen. Das Thema, die Daten sind nicht fair. Wir kennen das aus der Medizin, dass doch wir erst mal so langsam auf den Trichter kommen, dass die Medizin und die Gesundheitsgeschichten alle sehr männlich dominiert sind und wir doch da auch vielleicht mal einen Blick auf die Frauengesundheit stärker werfen müssen, um auch allen gerecht zu werden. Und da ist es vielleicht auch der Blick dann auf die KI und die Daten, die dort hinterlegt sind, dann auch wichtig zu gucken, inwieweit dort auch die Bandbreite der Vielfalt der Welt auch dargelegt sind. Und von daher bin ich sehr dankbar für diesen Input auch aus der ersten Runde. Auch das Thema Mensch-Mensch-Interaktion, da fühlte ich mich so an die Corona-Zeit erinnert, wo wir auch das Gefühl hatten, dass die Mensch-Mensch-Interaktion ja sehr viel wichtiger werden würde wieder und eben auch die KI. Da bin ich wieder bei den Chancen und Möglichkeiten, die wir dadurch haben, dass es natürlich auch zu mehr Wertschätzung führen kann der gegenseitigen Interaktion untereinander. Aber nicht zu vergessen, dass man dort auch die Chance hat, tatsächlich mehr Interaktion auch noch generieren zu können für Menschen, die vielleicht nicht so viele Chancen haben, jetzt Mensch-Mensch-Interaktion jetzt direkt zu haben. Von daher ist es da auch schön, wenn wir den Blick weiten. Meine Fragen, die ich habe für die zweite Runde, würde ich aber gerne noch mal auf den Bereich der Transparenz werfen, gerade auch mit dem Hinblick auf, wir brauchen mehr kritisches Mindset, weil doch dann auch ganz wichtig ist, dass wir dieses Critical Mindset auch schulen können. Und das geht natürlich über eine Kennzeichnungspflicht. Das wurde ganz deutlich. Und deswegen würde ich gerne noch mal dort den Blick drauf wenden. Professor Stober, vielleicht können Sie da noch mal ausführen, warum Sie eine Kennzeichnungspflicht an sich nicht für ausreichend halten. Das haben Sie auch in Ihrer Stellungnahme so geschrieben. Und für wie sinnvoll und zielführend Sie hierbei den Einsatz von Blockchain-Technologie erachten. Vielleicht da noch mal so den Blick drauf, wie wir natürlich auch es hinbekommen, eine Kennzeichnungspflicht oder eine Transparenz sehr stärker zu ermöglichen. Und die restlichen gebe ich.
Vielen Dank für die Gruppe Die Linke, Frau Sitter.
Ja, meine Frage nimmt noch mal auf, also richtet sich an Matthias von Pintel. Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte, insbesondere im journalistischen Kontext. Wir haben ja da schon verschiedene Modelle gehabt, Selbstregulierung der Branche, Vertrauen. Oder eben dann die Branchenstandards darüber hinaus zu entwickeln. Was haben Sie da für Vorstellungen? Wer sollte das in der Hand haben, insbesondere mit Blick auf die von Ihnen erwähnte Zertifizierung? Dann wollte ich Herrn Kilian, hatte ich gar nicht vor, aber jetzt interessiert es mich doch. Wer hat denn was von der Schnittstellenproblematik, die Sie angeführt haben bezüglich der Berlin Group in den unterschiedlichen Finanzierungsmodellen übersetzt auf unser Problem. Ich bin schon für fairen Wettbewerb, aber ich bin auch für, das muss ja bei den Akteuren, bei den Beschäftigten, bei den Freien was ankommen. Da habe ich einfach Nachholbedarf. Oh, ja, Punkt. Oder hatte ich noch? Ach so, ja, das ist ja, die kann nämlich nur volle Minuten zählen. Wir hatten ja im Zusammenhang mit der Diskussion um den AI-Act das Problem der Foundation-Modelle. Und jetzt haben die im Grunde genommen Foundation-Modelle mehr oder weniger aus der Kontrolle raus, nur in Bezug auf die Anwendung. Was bedeutet denn das jetzt? Jetzt überlege ich, ob ich Frau Müllers oder Sie frage, Herr Professor Stober. Naja, vielleicht können Sie es ja aufgreifen.
Vielen Dank, ja. Das Rätsels Lösung ist tatsächlich, dieses Teil kann nur ganze Minuten zählen. Alles gut. Vielen Dank. Wir gehen in die Schlussrunde. Diesmal ist sie zeitlich limitiert. Ich würde auch die Sachverständigen bitten, auf die Uhr zu gucken. 4 Minuten, dann ist es kurz vor halb. Dann kann ich gerade noch sagen, die Sitzung ist geschlossen. Insofern ganz schnell zu Ihnen. Sie haben das Wort, Herr von Findel.
Ja, vielen Dank auch nochmal für die zweite Fragerunde. Vorangestellt, die Tech-Konzerne fordern einen stärkeren Regelungsrahmen. Alle Spitzenrepräsentanten sagen, reguliert uns. Ich finde, das sollte Appell sein, sich genauer zu überlegen, was und wie und damit mehr Mut ranzugehen. Das werden wir heute nicht abschließen, aber es wird eine intensive Debatte darum brauchen, dass wir einen Regulierungsrahmen dafür brauchen. Nur kurz ein Hinweis, die Disruption wird nicht nur die Arbeitsplätze, sondern wird auch die Medienproduzenten erfassen. Das ist das Thema mit dem Kartellrecht schon angeschnitten. Das ist aber nur halb damit erfasst. Das heißt, die Frage, dass überhaupt Medien schaffen durch zum Beispiel einen Zeitungsverlag oder Filmproduzenten stattfindet, kann stark substituiert werden durch andere Produzenten. Das heißt, es wird eine neue Säule sicherlich auch von Medien schaffen, Medienproduktion geben, auf die wir uns, glaube ich, alle noch nicht richtig eingestellt haben. Wir ahnen das bisher nur über die Social-Media-Plattform. Das wird aber noch vorangehen und dafür wird es mit Sicherheit dann auch einen Regulierungsrahmen brauchen. Thema Zertifizierung. Ich finde, es ist wichtig, dass die Datengrundlagen, die gerade im Journalismus genutzt werden, auch zertifiziert werden müssen. Da ist zu wenig Information über den Inhalt, die Frage von Diskriminierungsfreiheit, die Qualität der Datengrundlagen da. Dafür braucht es, denke ich, schon auch eine Vorgabe, dass auch im Zusammenhang mit der Risikobehandlung von Medieninhalten, die meines Erachtens zu niedrig angesiedelt ist derzeit nach dem AI-Act, dass es zumindest in der deutschen Gesetzgebung dann einen höheren Risikobewusstseinsansatz gibt, verbunden auch mit einer Vorgabe, dass insbesondere im Journalismus die Datengrundlagen nicht so, ich sage jetzt mal allgemein verfügbar, wie es bei ChatGPT der Fall ist, genutzt werden, sondern dass es dafür doch spezielle und zertifizierte Datengrundlagen braucht, um die Qualität der Arbeit zu verbessern. Ich habe es in einem Eingangsstatement schon gesagt, genau zu wissen, mit welchen Instrumenten man arbeitet, das macht jeder Handwerker in diesem Bereich von kreativem Handwerk, kreativem Kopfwerk, sollte das auch der Fall sein. Und das Thema Kennzeichnung, das ist dann sozusagen der Ausspielweg, oder vielleicht auch um auf Erhard Grundl auch noch zu antworten, an dieser Stelle auch das Mitbestimmungsrecht zu stärken. Das ist zumindest das, was wir auch versuchen, über Betriebsräte in Zeitungsverlagen da genauer hinzugucken. Das ist in Zeitungsverlagen nicht so besonders stark, das Mitbestimmungsrecht. Unter anderem gibt es da ja auch noch sowas wie Tendenzschutz, was sich vollkommen überlebt hat. Also von daher, da wäre noch ein bisschen mehr Stärkung von Mitbestimmungsrechten, gerade in Medienunternehmen, durchaus hilfreich. Und Thema qualifizierte Kennzeichnung. Ich glaube, dass es da eine Vorgabe braucht, die grundsätzlich ein Mehr an Kennzeichnung auch aus Interesse der Mediennutzerinnen und Nutzer, aber auch der Demokratie insgesamt braucht, um zu wissen, auf welcher Datengrundlage wird, also Informationsgrundlage wird Diskurs geführt. Und der kann dann auch so etwas, wie man das sonst eben auch in Öffnungsklauseln hat, auch Selbstregulierungsorganen überlassen werden. Es gibt ja zum Beispiel den Deutschen Presserat, der sich mit der Frage auch beschäftigt. Aber es muss eine grundsätzliche Vorgabe zur Kennzeichnungspflicht geben, die dann sehr intensiv auch in der Branche möglicherweise durch eine bessere Regelung ersetzt werden kann.
Vielen Dank, Herr Kilian.
Ja, vielen Dank für die zweite Runde der Fragen. Ich versuche schnell Antworten zu geben. Zum einen Antworten zu den Fragen von Herrn Merseburg. Also ja, ich glaube, wenn wir zu stark regulieren, kann es durchaus die Gefahr geben, dass wir oder dass insgesamt eine europäische Prägung bei den Antworten aus diesen Systemen dann fehlt. Das denke ich schon. Vielleicht sogar schlimmer noch, denn gefüttert wird dann ja mit den Texten, deren Urheber oder Urheberinnen diesen so wenig Wert beimessen, dass sie noch nicht mal aufbegehren oder noch nicht mal entsprechend widersprechen. Und das wissen jetzt andere besser zu messen, sozusagen. Ich würde denken, das sind dann in der Tendenz sozusagen vielleicht die Journalisten und Journalistinnen, die dem Ganzen, wie ich schon sagte, nicht so viel Wert beimessen und damit sozusagen vielleicht auch nicht die sind, die unbedingt Einzug erhalten sollten in die Prägung von den Antworten aus den Large Language Models sozusagen. Ja, das würde ich mal schon meinen. Die zweite Frage kann ich klar beantworten. Also welche neuen Arbeitsplätze, Bereiche werden dadurch geschaffen? Ich war ja schon so ein bisschen darauf eingegangen in meiner initialen Stellungnahme. Zum einen der Bereich Qualitätssicherung. Ich glaube da nur ganz kurz, ich wiederhole mich gerne, der Bereich der KI-Absicherung, dem wird nicht genug Wert beigemessen aktuell. Und zwar in jeder Hinsicht, kann man klar sagen. Also ich will gerne mit was vielleicht Unverfänglichem anfangen, auch im Rahmen der Förderung zum Beispiel. Da natürlich wollen wir alle gerne ganz, ganz tolle Anwendungen haben, ja, die dann ganz toll funktionieren. Die kann man auch besser vermarkten. Ich verstehe das alles, ohne Frage. Aber da müssen wir auch im Bereich der Förderung, sei es auf der privaten Förderung, aber auch in der staatlichen Förderung, darauf achten, dass wir viel mehr junge Teams, Startups zum Beispiel hier aus Berlin fördern, die im Bereich der KI Absicherung unterwegs sind, also für die Qualitätssicherung. Der zweite Bereich, wo es, glaube ich, Bewegungen geben wird und was, also wo Arbeitsplätze entstehen werden oder wo neue, was wir entsprechend auch fördern sollten, ist der Bereich, den ich jetzt mal hier Tool-Experten nenne. Und das betrifft eigentlich jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin. Ich glaube, das gilt übrigens nicht nur für Journalisten und Journalistinnen, sondern das gilt zum Beispiel auch für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, müssen alle zu Tool-Experten werden. Das glaube ich ohne Frage. Das heißt, es wird auch ein Thema der eigenen Wettbewerbsfähigkeit sein, dass ich in der Lage bin, von Beginn an meiner Karriere die Tools, die es gibt, am Markt einzuschätzen und sie auch entsprechend nutzen zu können. Und da kann natürlich auch die Politik helfen, indem sie zum Beispiel auf die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen einwirkt und diesen über Verbände oder wie auch immer klar macht tatsächlich, dass die entsprechende Schulung auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterin, auch egal welchen Alters, es lohnt sich auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die 55, 60 sind. Spielt überhaupt keine Rolle, weil ich glaube, diese Revolution jetzt schnell genug kommt, dass sich das auch für ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen lohnt, ohne Frage, da entsprechend darauf einzuwirken. Und der dritte Bereich ist der, den wir vorhin gehört haben, mit Filmen, der jetzt durch auch neue Produkte von OpenAI und so weiter natürlich revolutioniert werden wird, ohne Frage, ja, weil es möglich sein wird, eigentlich sich zu Hause auf eine Couch zu setzen und sich sein eigenes Drehbuch mit Frau oder Mann selber auszudenken und sich dann einen einstündigen Film anzugucken. Das ist möglich. Dass es möglich ist, ist die eine Sache. Die andere Frage, die ja viel wichtiger ist, ist, wollen wir das? Also, und das betrifft nämlich nicht nur Filme, sondern das betrifft natürlich auch Texte, weil natürlich es den Gedanken gibt, den ich auch befürworten würde, ich möchte ganz gern, dass sich das ein Mensch ausgedacht hat, ja? Also im Grundsatz ausgedacht hat. Und dann nur noch obendrauf natürlich unter Umständen Anwendungen nutzt dafür, um Dinge effizienter zu machen, ja, ohne Frage, vielleicht besser zu machen, wie im Sinne von auch entsprechenden Effekten aus Filmen und so weiter und so fort. Also kurzum, was man da machen kann, auch zum Beispiel, weil Sie ja konkret gefragt hatten, ist, dass man in die Lehrpläne von Universitäten, natürlich auch Medienuniversitäten, entsprechend aufnehmen muss, dass die Leute, die Kreativschaffenden, wissen, wie sie mit diesen Tools umgehen. Und zwar jetzt und nicht erst irgendwann in ein paar Jahren. Jetzt ist das wichtig. Und eine letzte, jetzt komme ich noch rein, genau zu Frau Sitte. Wer hat was davon? In ganz kurz, die KMUs haben was davon. Wie immer von Standards tatsächlich. Ob die dann später harmonisiert werden, ist nochmal eine Frage der entsprechenden Organe tatsächlich. Aber Standards, davon haben immer die KMUs was von. Und genau das wollen wir, ja, dass wir unsere KMUs schützen.
Vielen Dank, Herr Mama.
Ja, vielen Dank auch von mir für die Fragen. Ich würde es versuchen, in drei Blöcken zu beantworten und fange mal an, quasi anknüpfend bei den Filmen, mit ja der interessanten Frage, was ist eigentlich mit so täuschend echt aussehenden Inhalten? Das war ja ein Gegenstand auch der Streiks in Hollywood, künstlich generierte Schauspieler, künstlich generierte Stimmen, die echten Schauspielern täuschend echt aussehen. Und ich glaube, da ist sozusagen zum einen rechtlich die Erkenntnis, dass das Urheberrecht gerade nicht den Stil schützt und Nachahmung grundsätzlich ermöglicht. Das ist letztlich auch das Instrument, was eben Fortschritt in Kunst und Kultur möglich macht. Und das gilt natürlich auch für KI. Auf der anderen Seite aber, und darauf bin ich in der schriftlichen Stellungnahme ja eingegangen, liegt die Grenze da, wo Inhalte untergeschoben werden, das heißt Inhalte falsch attribuiert werden. Und da haben wir im deutschen Recht bereits heute Möglichkeiten, gegen vorzugehen. Wenn also beispielsweise Bilder generiert werden, die dann fälschlicherweise einem menschlichen Künstler zugeordnet werden, dann sind immer die Persönlichkeitsrechte dieses Künstlers betroffen. Wir haben außerdem das Recht am eigenen Bild, das Recht auch an der eigenen Stimme. Und das erfasst nach der Rechtsprechung eben auch Nachahmungen, zum Beispiel durch KI erstellte Nachahmungen, die bewusst den Eindruck erschaffen, dass da ein menschlicher, eine menschliche Stimme oder ein echter Mensch abgebildet ist. Der zweite Punkt, nochmal sozusagen zurück zum Text- und Data Mining. Da würde ich vielleicht einmal noch aus rechtlicher Sicht anmerken, dass das Urheberrecht an der Stelle natürlich immer territorial begrenzt ist. Wir haben hier zwar eine Regelung, die europaweit vereinheitlicht ist und insofern in der gesamten EU gilt, aber, und das haben wir ja schon mehrmals gehört, viele Anbieter sitzen eben nicht in der EU und sind insofern natürlich nicht direkt Gegenstand unserer Text- und Data-Mining-Regelung. Der AI-Act versucht jetzt so ein bisschen mit dem geschilderten Ansatz zu sagen, wer auf unseren europäischen Markt kommt, muss sich eben trotzdem an unsere europäischen Regeln halten. Inwieweit das sozusagen zu einer wirklichen Änderung führt, muss man mal abwarten, aber es ist jedenfalls mal ein Ansatz. Wichtig ist aus meiner Sicht ein Einwurf von Ihnen, Herr Mörseberg, dass in Zukunft nicht unwahrscheinlich ist, dass dass KI-Systeme auch mit KI-generierten Daten trainiert werden, also synthetischen Daten. Das kann zu einer schlechteren Qualität führen, kann aber auch zu einer besseren Qualität führen. Das können wir, glaube ich, heute schlicht noch nicht einschätzen. Das zeigt aber, dass die Vergütungspflicht des Text- und Data-Mining langfristig nicht die Lösung sein wird, weil umso teurer Text- und Data-Mining für KI-Unternehmen wird, desto realistischer ist, dass sie synthetische Daten einsetzen. Und da würde dann am Ende wieder nichts bei den Urhebern hängen bleiben. Das ist ein bisschen die Sorge, die dahinter steht. Insofern muss man für die Vergütung vielleicht auch noch mal über andere Ansätze nachdenken. In Frankreich beispielsweise wird gerade diskutiert, es ist aber noch weit davon entfernt, gesetzt zu werden, ob es sinnvoll ist, generative KI-Inhalte zu besteuern und dann umzulegen auf Urheber. Und den letzten Punkt zu diesen generativen KI-Systemen, Foundation Models, ist eben schon als Stichwort gefallen. Dieser Name kommt zwar nicht mehr vor im AI Act, aber trotzdem sind solche Systeme natürlich jetzt reguliert in Zukunft. Und ich glaube, dass die Regulierung und die Standards, die da die Europäische Kommission als Aufsichtsbehörde für die ganz großen Modelle, aber eben auch die nationalen Aufsichtsbehörden, die da setzen werden, entscheidend auch dazu beitragen können, dass man mehr Transparenz schafft, welche Trainingsdaten eigentlich verwendet werden und eben diesen AI-Act nutzt, um vielleicht die europäische Urheberrechtsvorstellung da so ein bisschen in die Welt zu tragen und ein gerechteres System zu schaffen. Letzten Sekunden für den Vorschlag des Opt-ins, was natürlich total spannend ist. Vielleicht der einfach praktische Einwand. Ich glaube, das Opt-out-Modell ist gerade im europäischen Recht reguliert. Wahrscheinlich ist es schlicht schneller, das umzusetzen durch vernünftige Standards, als europäisch eine neue Gesetzgebungsinitiative anzustoßen.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Möllers.
Ja, ich muss eben noch mal da anknüpfen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es tatsächlich eine Vergütungspflicht dazu führen würde, dass nur noch mit synthetischen Daten trainiert würde, denn das würde ja gerade zu diesem Model-Kollaps führen. Das heißt, dann würde sich das immer verstärken. Also ich glaube schon, dass diese Daten so wertvoll sind, dass sie auch gekauft würden. Und ich glaube auch, dass Systeme, die mit menschlich trainiertem Material auch qualitativ besser wären als solche, die nur mit synthetischem Material trainiert würden und deswegen sich auch dann ihre Produkte auch besser verkaufen würden. Also ich bin noch nicht ganz überzeugt von den Argumenten, die gegen eine Vergütungspflicht sprechen. So viel dazu. Aber ich würde mich ganz gerne auf die Frage von Helge Lind stürzen, Stichwort Lokaljournalismus. Wir haben seit den 90er Jahren, das habe ich ja eben schon gesagt, das Problem, dass die Vergütung, dass die einen die Inhalte produzieren und die anderen sozusagen die Werbeeinnahmen abkassieren, also Google und aber auch soziale Medien. Und das ist das eigentliche Problem. Also es ist im Grunde genommen das Problem, dass wir eine Monopolstellung von sozialen Medien, ich glaube, es sind letztendlich nicht mehr als 5 Unternehmen, die dahinter stecken, die im Übrigen auch entscheiden, was wir sehen, was wir nicht sehen, was wir zu welcher Zeit sehen, welche Inhalte wir sehen. Und die machen das nicht nur in Deutschland, sondern die machen das weltweit. Also die Frage ist, wollen wir das zulassen, dass wir von wenigen Big-Tech-Unternehmen so wahnsinnig gesteuert werden? Die Frage des Lokaljournalismus hängt damit zusammen. KI als ein solches ist eine Chance für den Lokaljournalismus. Und ich betone das immer wieder, ich sehe KI als Chance. Natürlich haben dadurch Journalisten bessere Produktionsmöglichkeiten. Das Problem ist nur, wenn sie ihre Inhalte nicht an den Mann bekommen, nützt das alles nichts. Das heißt, sie sind ja wiederum auf die Distribution darauf angewiesen. Und wenn sie dafür keine Finanzierung bekommen, also wenn sie nicht am Ende dafür den Journalisten muss auch bezahlt werden, nützen ihnen sozusagen die tollen Produktionsmöglichkeiten relativ wenig. Ich bin ein Freund der europäischen Plattformidee, der europäischen Infrastruktur. Ich habe es ja auch schon angedeutet oder mehrfach gesagt, auch in meiner Stellungnahme. Ich glaube aber, dass das nur dann funktioniert, wenn wir gleichzeitig auch Maßnahmen des Kartellrechts gegen diese Plattformgiganten anwenden. Denn das sind Monopolisten, das dürfen wir nicht zulassen. Und ja, Herr Lind, Sie haben recht, das Bundesverfassungsgericht hat ganz eindeutig gesagt, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist. Also er nicht die Möglichkeit hat, sondern verpflichtet ist, einzugreifen, wenn es Monopolstellung gibt. Und das, da möchte ich sozusagen das unterstreichen, das muss dringend gemacht werden. Ich glaube, wir haben im Kartellrecht immer sozusagen diese Scheuklappe vor Augen gehabt. Ich habe es schon mal gesagt, das ist ja gar keine Media. Das sind ja Medien und das sind ja nur Anbieter oder Plattformbetreiber. Aber das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Was das Training angeht, also Opt-in oder Opt-out, also ich denke auch, wenn es ein Opt-in gäbe, dann könnte ja tatsächlich kein Training mehr stattfinden. Das könnte tatsächlich zu einem Wettbewerbsnachteil führen. Aber was die Vergütungspflicht angeht, da denke ich, da würde ich doch tatsächlich vertrauen auf den sogenannten Brussels-Effekt. Also wenn wir da eine europäische Lösung finden, dass dann auch der europäische Markt einfach so groß ist, dass Plattformanbieter, die hier auf den Markt wollen, eben auch bestimmte Standards erfüllen müssen und die dann auch ein Interesse daran haben, diese Standards zu erfüllen. Und dazu muss einfach eine Vergütung gehören. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Stober.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Fragen. Ich möchte mich auf jeden Fall hier erstmal anschließen zum Punkt europäische Plattform. Also das genauso wie es gerade gesagt wurde, würde ich das auch unterschreiben. Wir sollten das fördern. Es gibt Initiativen, zum Beispiel jetzt im AI-Bereich die Claire-Initiative, die seit 2018 schon aktiv ist. Die habe ich auch in meiner Stellungnahme zitiert. Genau, ich würde ein bisschen mehr ausführen zu der Transparenz, also warum ich finde, dass die Signaturen sehr hilfreich wären. Schauen wir uns mal die Alternativen an. Ja, also wenn man jetzt die Kennzeichnungspflicht umsetzt, das ist prinzipiell erstmal nicht schlecht, das begrüße ich auch, weil dadurch haben Nutzende letzten Endes die Möglichkeit zu sehen, okay, da ist was generiert oder nicht. Aber es ist das Problem besteht, dass nicht jeder daran halten wird. Ja, also gerade in den sozialen Medien, wo nicht klar ist, von wem kommt das eigentlich. Also bei einem Verlag kann ich immer hingehen und sagen, du hast dich nicht an die Regel gehalten, da gibt es eine Strafe. Aber wenn nicht klar ist, wer ist der Urheber, dann ist schwierig, irgendwie was durchzusetzen. Und gerade wenn ich jetzt Player habe, die halt gerade manipulieren wollen und nicht erkannt werden wollen, die kommen da drumherum. Ja. Genau, dann wäre die Frage, kann ich irgendwie automatisch durch KI erkennen, dass das generiert wurde? Das wäre ein anderer Ansatz. Ja. Und da würde ich halt auch sagen, das ist nur begrenzt möglich. Am Ende des Tages braucht man eine Kombination von Maßnahmen. Ja. Die Maßnahme ist jetzt nicht völlig unnütz, also für sage ich mal, relativ plump generierte Sachen oder Sachen, die mit Standard-Tools generiert wurden, da mag das funktionieren. Ich habe hier aber das Problem, dass ich natürlich auch erstmal Trainingsdaten brauche. Ich muss also so ein System, was erkennen soll, dass es generiert worden, dem muss ich auch mal Beispiele davon geben, wie das aussieht, wenn das mit irgendwas generiert wurde. Und das ist so ähnlich wie das Problem, wenn wir irgendwie versuchen, Spamfilter zu bauen zum Beispiel. Wenn die den neuen Trick nicht kennen, die neue Art von E-Mail, dann erkennen die die auch nicht. Ja, und da haben wir so ein Wettrüsten letzten Endes, wo wir immer ein Stück hinterherhängen. Wir müssen sehr viel Energie reinstecken. Ich sage jetzt nicht, dass wir es deswegen gar nicht machen sollten, aber es wird nicht die Lösung sein, die das komplett löst für uns. So. Und was diese Ansätze auch gar nicht zeigen könnten, ist, wenn ich jetzt, und dazu brauche ich gar nicht KI, wenn ich jetzt ein Medium genommen habe und habe das zum Beispiel beschnitten. Ich habe ein Foto beschnitten und damit die Aussage verändert. Oder ich habe eine Rede von jemandem genommen und habe die so zusammengeschnitten, dass die Aussage verdreht wird. Dann kann ich das nicht nachvollziehen, wenn nicht das Originalmedium da zum Kontrast irgendwie zur Verfügung steht. Ja, und das könnte ich jetzt aber gerade durch Signaturen eben feststellen, weil in dem Moment, wo das Originalmedium signiert wurde, ja, und ich ändere das, dann verfällt die Signatur. Ja. Wenn ich da auch nur ein Bit ändere in dem Ding, ist die Signatur ungültig und damit ist klar, okay, das ist keine authentische Quelle mehr. Ja, und dann kann ich nachfragen und mich kritisch damit auseinandersetzen. Deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir damit arbeiten. Dann gab es noch die Frage mit der Blockchain. Die kommt häufig tatsächlich im Zusammenhang, weil das auch eine kryptografische Technologie ist. Da würde ich sagen, das ist tatsächlich die falsche Richtung. Die Blockchain bringt uns hier nicht wirklich weiter. Böse Stimmen sagen, es gibt noch kein Problem, für das die Blockchain wirklich eine gute Lösung war. Bin ich jetzt nicht Experte genug, um mich dazu zu äußern, aber ich würde sagen, in dem Fall hilft es nicht. Man kann natürlich irgendwo ein Verzeichnis machen von glaubwürdigen Quellen und vor allem von Signaturen von Autorinnen und Autoren, die eine hohe Reputation haben, ja, sodass man diesen Signaturen dann vertrauen kann. Gut, danke.
Vielen Dank. Herzlichen Dank an unsere Sachverständigen. Wir sind gut in der Zeit geblieben. Ich schließe damit die Sitzung, also die heutige Sitzung schließe ich damit, gehe aber davon aus, dass wir vermutlich das Thema als einen der kontinuierlichen Themen hier haben und uns noch mehrmals sehen werden, wenn Vorschläge vorliegen und wir mit Ihnen gemeinsam dann darüber reden, wie die bewertet werden. Also herzlichen Dank und die Sitzung ist geschlossen.